Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 167. Heute mit Felix. Und mit Markus.
Hallo! Hallo!
Mit Ingo, hello!
Direkt hier die Fronten geklärt, ja, direkt zu Anfang.
Ich verstehe, also ist doch das Gleiche. Also können wir das ganz kurz klären?
Nein, wir klären das nicht. Das ist das Gleiche. Du hast das total richtig erfasst. Es gibt so Länder, die machen so komische Sachen, und es gibt einfach andere, die interessiert es rein gar nicht. Und für uns ist das Gleiche.
Okay, alles klar.
Und
so wie
Bayern Markus,
und hier Baden-Württemberg.
Ja, das ist auch das Gleiche, genau. Ja. Von dem her, ja, muss man, glaube ich, nicht erklären, ist das Gleiche. Und wer sich jetzt angepisst fühlt, der hat Pech gehabt. Hört da was anderes. Außerdem hört ihr uns sowieso nicht, weil ihr irgendwie in Feierlaune seid und Kamelle schmeißt oder fangt oder esst oder, ach, was weiß ich.
Tanzt. Gummibärchen, oder?
Keine Ahnung. Wie auch immer, schneidet doch den Frauen einfach, nee, den Männern muss man abschneiden.
Heute wird den Männern das abgeschnitten, ja.
Super. Gut, dass ich nicht draußen war und mir keiner was abgeschnitten hat.
Ja.
Schwarzlichtparty.
Diese
und hoffentlich
gerade
ein Taschentuch in der Waschmaschine.
Ist gerade 2 Minuten alt und wir haben schon Compliance-Lampe auf Rot. Ja, gut. Gut, kommen wir zum, bleiben wir bei den lustigen Angelegenheiten. Dotcom der Woche haben wir mal wieder.
Oh, hat er was gemacht?
Nee, aber ein Gericht hat was gemacht. Und er muss jetzt raus aus Neuseeland.
Die haben ihn quasi ausgeliefert.
Das haben wir nicht. Ja, also er soll ausgeliefert werden. Noch ist er nicht ausgeliefert.
Oh, wann? Wird
jetzt? Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mal kurz durch diesen Artikel durchscrollen. Da steht nicht drin, wann er ausgeliefert wird.
Wird wahrscheinlich irgendwann ausgeliefert. So wie quasi schon die ganze Zeit jetzt.
Ist vielleicht auch eine postfaktische News und deswegen wurde er schon ausgeliefert.
Fake News.
Meinst du? Nein. Also er soll auf jeden Fall ausgeliefert werden. Er hatte, glaube ich, vom obersten Gericht in Neuseeland beantragt oder durch mehrere Gerichtsinstanzen immer wieder beantragt, dass halt diese Auslieferung nicht stattfinden soll. Und jetzt hat halt das oberste Gericht in Neuseeland entschieden, dass er ausgeliefert werden kann. Und ja, jetzt wird es wahrscheinlich losgehen dann. Also wenn ihm jetzt nicht noch irgendein toller juristischer Trick einfällt.
Bestimmt.
Weiß nicht. Ich kenne jetzt die Gerichtsinstanzen in Neuseeland nicht. Also ich meine, zur Not kann man ja selbst bei uns dann immer noch von europäischem Gerichtshof vom Menschenrechte gehen. Ich weiß nicht, wie das in Neuseeland ist dann. Also bei uns gibt es ja da auch noch Instanzen drüber eventuell. Ja, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass dieses Auslieferungsverfahren dann jetzt gestartet wird und er wahrscheinlich demnächst weg ist.
Ja, also für Snowden sieht es ja jetzt auch gar nicht so gut aus.
Für Snowden, aber dem seine Aufenthaltsverlängerung, der darf dann noch ein paar Jahre in Russland bleiben, oder?
Ja, aber wenn jetzt hier der Putin sagt, so, ja, also der Donald Trump ist schon ein netter Typ. Eigentlich möchte ich ihm so ein bisschen so ein Geschenk machen.
Ich glaube nicht.
Dann wäre der Snowden eines der besten Geschenke.
Warum sollte er das machen? Der Trump ist doch sowieso, der liebt doch Putin.
Ja, deswegen.
Ja, da muss der Putin doch nichts mehr machen.
Nee,
er hat doch schon gewonnen.
Wie so ein Sugar Daddy, weißt du?
Yeah, nee, brauchst du nicht machen.
Trump schafft an quasi und Putin gibt ab und zu Geschenke.
Andererseits ist diese republikanische Administration vielleicht auch einfach verrückt genug, dass ihnen jetzt gerade der gute Edward nicht mehr so wichtig ist.
Ach so, ja, das stimmt. Kann auch sein. Die haben jetzt vielleicht auch noch Probleme.
Ja, Trump.
Ja. Naja.
Ja, ist jede Woche lustig mit dem.
Ja, das stimmt. Aber jeden Morgen kann man eigentlich gucken und denkt man so, was hat er denn heute wieder angestellt? Ah, okay. Er hat wieder was Dummes gemacht. Ja. Sehr schön.
Ja, dass sie nicht alle schon verzweifelt sind da drüben.
Sind die garantiert schon, oder?
Noch zeigen sie es nicht wirklich.
Ja, noch ist der Flighty nicht zurück. Und ich meine, das ist dann quasi ein Zeichen fürs vorbei.
Du meinst, wenn Flighty zurück ist, dann ist Amerika
abgewirtschaftet. Der hat ja schon quasi Experiences gemacht, ja. Okay. Und vielleicht ist das jetzt in irgendeiner Akte drin und wenn der Trump das zu sehen bekommt,
ja, na, dann ist er direkt raus.
Dann ist er direkt.
Dann wird er direkt über die Mauer
nach. Über die Mauer, über die amerikanisch-europäische Mauer wird er direkt drüber geworfen.
Ja. Ist da nicht eine Mauer?
Ja. Das
ist bestimmt.
Ich glaube, nennt sich Wasser einfach.
Nee.
Das ist eine Mauer mit Vorzeichenfehler.
Ja. Wir haben da eine direkte
tief
Mauer.
Tief vergraben.
Genau.
Ja. Negative Mauer, ja.
Gut.
Okay, ja. Ja, also das heißt, genau, ja. Für unseren Kind kommen. Ist das nicht so eine gute Sache vielleicht.
Ich habe ja, nachdem ich das gelesen hatte, habe ich mal wieder Kim.com gegoogelt und habe gesehen, oder Wikipedia hat gesehen, dass der komische Lieder gemacht hat, DJ und ja. Gesungen und
hast du auch die E-Mails von ihm gelesen?
Nee,
Gott, E-Mails, das ist einfach Fremdschäme.
Habe ich nicht gelesen.
Auf dem maximalen Kimble.
Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es einen Nigger-Upload-Song gibt. Das ist so furchtbar. könnt ihr mal euch angucken. Also, der hat mal einen Nigger-Upload, gibt's auf YouTube, können wir mal verlinken. Es ist echt komisch. Nigger-Upload.
Da ist echt ein Pop-Talent verloren gegangen.
Ja, und dann singt er da auch noch selber. Irgendwo singt er da auch selber. Wo? Ja.
Da sieht man wieder, was zu früher Erfolg aus Talenten machen kann.
Ja, traurig, ne?
Ja, also absolut traurig. Ich verlinke hier mal die gesammelten Manuskripte zu Kimble, zu Kim.com.
Ja.
Zwischen 96 und 2000 auf de.org.ccc, also damals noch im Usenet.
Ach so.
Sehr schön durchzulesen. Und ja. Machen wir hier mal rein.
Okay. Ja, ist schon sehr interessant. Aber ich meine, er hatte ein gutes Leben bisher, hat viele Millionen gemacht, zweimal geheiratet, viele Kinder gekriegt.
So viele Kinder.
Und von dem her, wenn es jetzt halt den Berg runter geht, dann ist es vielleicht so. Ich meine, dafür hat er 40 Jahre lang Spaß gehabt. Also ich meine, man soll sich jetzt auch mal nicht so, ne? Kann nicht alles haben.
Ja, eben.
Also, wie gesagt, der rollt schon gut. Also.
Ja.
Machen wir weiter.
Machen wir weiter, ja. Ich muss jetzt mal, ich wollte hier noch den Chat-Link pasten. Oder jemand anders pastet den mal kurz. Aber falls hier irgendjemand mit zugucken wollte. Kommen wir zum Toten der Woche. Und zwar ist es heute durch die News gegangen, dass es Forscher geschafft haben, SHA-1-Kollisions.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Und belgische. Oder
und, nee, warte, belgische. Niederländische. Amsterdam haben sie kooperiert.
Was? Also die Hälfte von Belgien ist genauso wie. Na egal.
Ja,
da kommst du auch nicht mehr raus jetzt.
Zurück zu SHA-1.
Ja, die eine ist französisch und die andere ist niederländisch. Die sollen sie nie so haben. Genau. Google und Leute aus den Niederlanden haben sich zusammengefunden und haben Shattered ein Dingsy gemacht.
Ja, und zwar indem sie sich einfach 6500 CPU-Jahre und 100 GPU-Jahre genommen haben.
Ja, super, ja klar.
Ja, googelt also, quasi.
Also genau, was haben sie gemacht? Sie haben geschafft, für ein PDF oder für zwei verschiedene PDFs die gleiche SHA-1-Hash-Summe zu erzeugen. Ja, dann guckst du die zwei Dinger an und haben halt beide den gleichen Wert. Mhm. Und das sollte eigentlich unmöglich sein. Weil sonst ist es halt keine gute Hash-Funktion mehr. Jetzt könnte man sagen, okay, SHA-1 ist kaputt. Ich meine, sagt man ja auch schon lange, nachdem es ja schon vor ein paar Jahren ein paar Forscher gab, die die Anzahl der Versuche um mehrere Milliarden runtergedrückt hatten.
Ja.
Und von dem her war es einfach nur eine Frage der Zeit. Aber ich meine, wirklich praktisch ist dieser Angriff jetzt trotzdem nicht, ja.
Doch.
Also ich meine, ja, aber du als Privatperson, okay, die NSA vielleicht, aber du als Privatperson oder auch als recht betuchte Privatperson kannst nicht 6500 CPU-Jahre und 100 GPU-Jahre da reinstecken, um mal schnell so ein Dokument. Ja,
also ich hab da was gesehen. Es ist kein mal schnell, ja, das stimmt. Es ist nicht mal schnell, aber es ist möglich und das ist ja quasi schon das Schlimmste, dass es gezeigt wurde, dass es geht. Und quasi, wenn du ein größerer Adversary bist, also quasi NSA oder irgendein anderer chinesischer Supergeheimdienst, dann ist es natürlich schon ein Problem.
Absolut, und die Verlässlichkeit ist nicht mehr gegeben. Also auch unabhängig von den gezielten Angriffen, wenn ich einfach Scharwerte nehme, um zu verifizieren, dass Dinge sich unterscheiden, dann ist schon das zufällige Auftreten zweier gleichen Schars, obwohl die Dateien unterschiedlich sind, ein Problem, ein Riesenproblem.
Ja, also natürlich, dass das quasi aus Versehen mal passiert, ist immer noch nicht so richtig gegeben. Aber dass das quasi enforced werden kann, also zum Beispiel, dass irgendwie eine Dokumenten, irgendeine Urkunde, wo drin steht, dass du der Eigentümer von, keine Ahnung, Großbritannien bist, ja, dann, und das halt nur mit SHA-1 gesichert ist, dann kannst du dir schon mal für 9000 Jahre, CPU-Jahre und knapp 110 GPU-Jahre sowas einkaufen. Und ich meine, im Jahr, also im nächsten Jahr ist es dann quasi schon wieder die Hälfte, oder wie war das mit dem Moore's Law? Nicht ganz irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das auf jeden Fall
wird alle 18 nicht besser.
Monate, glaube ich, war es. Aber
alle 18 Monate, ja. Dann hast du quasi, musst du nochmal 18 Monate warten, dann dauert es nur nochmal halb so lange. Und das geht dann relativ schnell. Und dann in 5 Jahren ist dann auf einmal schon wieder, jetzt haben wir doch vielleicht ein größeres Problem. Und dass das jetzt natürlich ausgefaced werden muss, ist klar. Ist auch, also es muss schon ganz lange ausgefaced werden, aber solche
Angriffe ist ja auch dabei. Also ich meine, wenn du dir anguckst, da kommen wir jetzt gleich zu, was ist die Lösung quasi dieses Problem? Und die Lösung ist halt eine besseres Hash-Verfahren zu nehmen, wie halt zum Beispiel SHA-2 oder beziehungsweise SHA-256 oder 512. Genau, und eigentlich ist das ja auch schon im Gange. Also ich meine, die meisten, wenn du irgendwie irgendwas runterlädst, hast du im seltensten Fall nur noch einen SHA-1-Hash, den du überprüfen kannst. Meistens hast du mindestens schon auch SHA-256. Und auch bei den SSL-Zertifikaten war es, ich glaube, bis vorletztes Jahr war es Standard irgendwie, dass alle Zertifikate mit SHA-1 rausgebracht wurden. Mittlerweile, glaube ich, lässt dir kein Browser mehr noch einen SHA-1-Zertifikat durchgehen. Wir würden halt groß rummeckern. Und es traut sich auch keine CA mehr, das auszustellen. Ich weiß auch, dass ich selbst in der Laufzeit von ein paar Zertifikaten die kostenlos austauschen durfte, um dann halt SHA-256er Signaturen drin zu haben. Ja. Also von daher ist es, es ist ja schon seit mehreren Jahren und insbesondere vor so 2, wo halt alle Zertifikatshersteller umgestellt haben, auf einen starken Rückgang.
Ja, aber es hilft halt, solche praktischen Angriffe zu zeigen, dass es geht, ist halt immer noch der nächste Schritt, ja. Man kann natürlich immer sagen, ja, es gibt Bird oder so. Aber wenn du dann zum Beispiel bei WP auf einmal gezeigt hast, ja, jetzt brauchst du halt irgendwie nur 15 Minuten, damit
du WP mal. Hash. War ja dann nicht mal mehr. Das waren ja nur noch 30 Sekunden.
Halt echt wenig, ja. Und dann so, fuck, das heißt, keiner sollte mehr das irgendwie aktiviert haben.
Ja, da kannst du es auch gleich lassen.
Ja, da kannst du es auch direkt lassen. Und dann quasi sagst du, es ist ein Free Hotspot und dann kannst du das irgendwie, gibt ja keine Störerhaftung mehr in Deutschland.
Naja. bitte hört nicht auf das, was der Felix sagt. Er hat keine Ahnung.
Es gibt fast keine Störerhaftung mehr.
Naja, nein, genau. Also macht nicht das, was der Felix sagt, ohne euch vorher Rechtsbeistand zu holen.
oder geht zu diesen Open, wie heißt das, Freifunktreffen. Da könnt ihr euch, könnt ihr quasi was Gutes machen für eure Welt.
Genau. Ich meine, da ist ja dann auch eine gewisse Trennung und die schicken ja auch die Daten dann an nur bestimmte Punkte und verteilen die und die machen und tun.
Anstrengend.
Ist ein bisschen anstrengend, ja, aber dafür bist du dann halt wesentlich mehr auf der sicheren Seite, weil da hat sich bisher noch zumindest keiner getraut, gegen zu klagen. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht passieren könnte, aber ist bisher noch nicht passiert. Während,
ja, aber das ist ja wie mit den Tor-Exit-Nodes. Irgendwann passiert das halt einfach mal.
Ja, kann sein, ja, aber bisher ist es noch nicht vorgekommen. Weil bisher hatte sich da noch keiner, hat sich da noch kein Rechteverwerter irgendwie dran getraut, das wirklich, diesen Weg wirklich zu gehen.
Ja.
Ja, gibt's noch zu Char 1 Shattered was zu sagen? Hm? Oder sind wir durch?
Nee, Schapokalypse. Hätte ich's ja genannt, muss ich sagen.
Ja, auch gut. Eigentlich auch gut, ja.
Hätte mich einfach mal fragen können, ja.
Hätte ich mal machen sollen. Hättest du es mal getwittert.
Ja, fuck. Soll ich das jetzt, ich wette, wenn ich das jetzt suche, dann haben es schon wieder 100 Leute gemacht.
Vielleicht, ja.
Ich retweete einfach eins von denen.
Ach, lame.
Okay, machen wir hier Twitter. Schapokalypse.
Ja, wenn man sich noch überlegt, wo es alles Auswirkungen drauf hat, benutzt Char 1 oder Char 2?
Ja, nee, Char 1.
Char 1. Das heißt, dieser theoretische Fall, also Git hasht ja alles. Git legt alles anhand von Hashes ab.
Ja.
Wenn wir also jetzt diese Kollision erstmal theoretisch bewiesen haben und dann, dass jemand gezielt eine Datei als Kollision erzeugen konnte, ist es ja auch, wie ich vorhin schon meinte, der umgekehrte Fall ist eben auch jetzt gegeben oder nochmal wahrscheinlicher geworden, dass zufällig doppelte Hashes auftreten und Git würde damit hart failen.
Okay.
Ja. Es gibt das, aber Git nutzt es ja selber gar nicht für, sagen sie ja immer, für Krypto-Zeugs, also um irgendwie irgendwas sicher zu machen, sondern nur um quasi die Daten zu verwalten. Die hatten ja davor ein...
Ja, Entschuldigung, aber in einem Versionskontrollsystem ist die Daten verwalten nicht nur, sondern das zentrale Feature. Wenn da ein doppelter Hash, ein gleicher Hash für unterschiedliche Dateien vorkommt, zerstört das letztendlich den ganzen Anspruch, den das System hat.
Ja. Also das ist, sie hatten, wie gesagt, davor ja, wie heißt dieses andere, BitKeeper oder so?
Yep.
Das hatte CRC32 als System, um Checksum zu bilden. Und
war auch
ja, also das da ist quasi Char1 schon was Besseres, aber natürlich muss jetzt gewechselt werden. Ich habe ja auch irgendwie eine E-Mail von Linus und kann man sich quasi durchlesen, weil ist noch was anderes. Okay, ich hab nichts dazu gefunden.
Okay.
Aber natürlich muss jetzt gewechselt werden, weil ansonsten ist es natürlich blöd. Wenn da wirklich was, wenn da sich jemand die Mühe macht, quasi in den Archiven rumzuverkrebeln, dann ist das halt immer eine blöde Sache. Ganz klar.
Ja, es ist natürlich eine Performance-Frage, kann ich mir vorstellen. Ich bin mal gespannt, ob es da in näher Zukunft ein Git-Update sozusagen gibt, wo man seine Repositories auf Char2 migrieren kann.
Mhm. Ja, das ist halt, genau. Also Migrationsweg müsstest du halt auch anbieten, aber dann wäre. Puh. Das ist auch nicht so einfach. Das ist nicht nur mal schnell gemacht, sagen wir so.
Nee, es ist vielleicht für ein einzelnes Repository schnell gemacht, aber die Kompatibilität zwischen den ganzen Git-Tools, vorhandenen Git-Repositories und das alles sicherzustellen, das ist eine ordentliche Aufgabe.
Das auf jeden Fall. Und ja. Ich suche gerade, wen ich hier am besten retwitter für dieses Schapokalypse.
Ist egal.
Sorry.
Ist egal. Konzentriere dich wieder auf die wichtigen Sachen, nämlich das Ende von Icedove.
Ja, ein Ende ist das
Thunderbird, oder?
Das ist doch auch mal.
Ja. Genau, Thunderbird. Was? Markus, was hast du gesagt? Sorry, ich hab dich unterbrochen.
Ein Ende der Splitterung zurück zu einem großen Namen.
Ja,
vielleicht genau. Fließt dann wieder mehr Liebe Thunderbird zu und damit werden dann vielleicht auch die Sachen, über die wir uns in den letzten Sendungen so beklagt haben, vielleicht besser adressiert.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
Chuck Norris stirbt zuletzt.
Genau.
Chuck Norris stirbt zuletzt.
Hoffnung stirbt auf jeden Fall vor Chuck Norris.
Der ist ja auch schon alt, oder? Der muss ja auch bald sterben, oder?
Nee. Das haben wir gerade geklärt.
Chuck Norris stirbt nie, meinst du? der ist noch so ein komischer Republikaner-Wähler. Den also macht ein
Rapper?
Rap. Okay. Ja, genau. Also wir waren bei Icedove. Das ist der Name war der Name bisher für den Thunderbird unter Debian. Die waren ja mit irgendwelchen weiß ich nicht, Guidelines, die Mozilla aufgestellt hat, nicht zufrieden und haben gesagt, nee, so geht das nicht. Und mussten daher ihren, und durften daher den Namen nicht verwenden, also durften Firefox nicht Firefox nennen und Thunderbird nicht Thunderbird, sondern haben Thunderbird Ice Dove genannt, und Ice Weasel war Firefox.
Genau.
Ice Weasel gibt's schon länger nicht mehr. Und jetzt wird's auch Ice Dove nicht mehr gehen und, ja, schade, ne?
Quasi ein bisschen besser geworden. Also der Name auf jeden Fall.
Ah, Ice Dove klingt auch nicht so schlecht, aber.
Naja.
Ja. Ja, ich fand's auch schon immer seltsam, dass das. Also immer, wenn mir jemand von einem Debian schreibt und das Ding halt plötzlich Ice Dove.
Also im Deutschen ist es halt wieder Ice Dove, ja.
Ja.
Das kommt halt schon wieder nicht gut einfach.
Ja, ich meine, der IMAP-Server heißt Dove Cut. Also ich meine.
Doofkotze, ja.
Der Doofkotz. Doofkotz. Das klingt auch einfach nicht schön.
Ja.
Würde ich. Wenn es nicht der beste IMAP-Server da draußen wäre, auch nicht verwenden.
Einfach nur wegen dem Namen.
Ja, nur wegen dem Namen. Doofkot.
Doofkot.
Ja. Ja, klingt Cyrus doch viel schöner.
Ja, ja, funktioniert auch.
Naja, naja. Aha, so viele Sachen, wie mir mit Cyrus schon kaputt gegangen sind. Also, ich bin tatsächlich sehr glücklich mit meinem vor 3 Jahren oder so bin ich gewechselt auf DoveCut. War ein sehr guter Schritt. Ich bin wesentlich zufriedener mit dem System als mit Cyrus vorher. Aber auch Cyrus entwickelt sich weiter. Vielleicht sind die ja auch besser geworden. Habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren nicht mehr überprüft. Aber vorher waren diese, so oft sind mir diese Berkeley-DBs bei gelesen, ungelesen Sachen oder anderen Dingen kaputt gegangen. Da musste man die aufwendig reparieren und auf solche Sachen.
Ich klopfe mal 3-mal auf Holz. Solche Späße sind mir bis jetzt
echt? Ist dir nicht passiert?
Nee, ich habe die Migration von Cyrus 2.2 auf Cyrus 2.4 bei irgendeinem Ubuntu-Upgrade habe ich hinbekommen und war da happy mit. Und das, was an Mails auf dem Server, den ich betreue, läuft zuverlässig mit Cyrus.
Okay.
Ich das ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht das Mörderaufkommen, aber
apropos, Cyrus Mörder gibt's ja auch. nee, ich muss jetzt bei Horaz, ihr erinnert euch, wir haben da mal auch Radio Schux und so dort gemacht und auch Binärgewitter. Oder Binärgewitter, damals hieß es ja noch nicht Binärgewitter.
Damals.
Genau, und die haben auch noch einen Cyrus-Server und ich habe jetzt angefangen, den, also die DoveCut ist schon installiert, muss mir jetzt bloß mal überlegen, wie ich die User da mit rüber migriere. Weil, ja.
Das bekommt man damit denn eine für den User-transparenten Migration hin?
Ja, kannst du machen. Wenn du alle Usernamen und Passwörter von den Leuten hast, ist das kein Problem.
Oh Gott!
Ja,
oh Gott.
Beim Punkt transparent habe ich jetzt.
Nee, total transparent. Alle müssen ihre Passwörter transparent offenlegen, ist doch klar.
Ja. Aber wenn ich meine
ist es,
User.
Dann ist es echt kein Problem, weil dann kannst du IMAP Sync nehmen zum Beispiel. Und,
Nee. Ja, also wenn ich aber doch meine Userbasis zum Beispiel nicht in dem IMAP-Server verwalte, sondern in einem Verzeichnis außerhalb davon.
Ja, mach ich ja. Per LDAP.
Warum muss ich dann die Benutzernamen kennen, die Passwörter kennen? Die Benutzernamen ist ja klar, dass ich die kenne. Aber die Passwörter liegen doch in dem Verzeichnis. Da brauche ich doch gar nicht dran. Wenn ich jetzt mal hart dran gehe und sage, ich will das migrieren, dann kann ich doch mich impersonieren, ohne das Passwort zu kennen.
Ja, also entweder nimmst du so ein, also Cyrus hat ja so einen Master-User, auch DoveCut hat so einen Master-User, mit dem du einfach sagen kannst, hier, du bist quasi der Root und darfst alles, dann würde es schon gehen. Aber ansonsten, wenn du jetzt wirklich einen normalen IMAP-Sync machst, müsstest du dich ja immer mit dem User und dem Passwort einloggen, die E-Mails alle abholen, auf dem anderen Server schreiben.
Soweit
dann brauchst
klar,
du halt
genau.
Username, Passwort jeweils. Das bräuchte es halt für alle User.
Ja.
Ja. Genau, also entweder hast du einen Master-User, wie bei Cyrus, halt meistens unter Cyrus, und kannst es halt darüber machen. Ansonsten, ja, insbesondere wenn du andere Systeme als jetzt Cyrus oder sowas hast, müsstest du tatsächlich eventuell irgendwie an die Passwörter rankommen. Das ist schon gar nicht so lustig.
Ja, und dann ist es eben wieder mit Unruhe für die Endbenutzer verbunden.
Das nicht gut. Die armen Endbenutzer.
Ja, also ich meine, wie gesagt, wenn er migriert ist, kannst du ja dann umschalten und die gelesen und ungelesen Staaten, Status, Stati und andere Alarmflex werden ja gesetzt, wenn du sie per IMAP rausholst und per IMAP schreibst. Hm. Das ist eigentlich gut. Und dann kannst du natürlich umschalten und keiner merkt was. Ja. Bloß die initiale Migration ist dann ein bisschen schwierig. Es gibt auch ein Programm, was Cyrus to Dovecot heißt. Ich hatte das bloß, als ich es damals vor 3 Jahren verwendet habe, festgestellt, dass das mit Punkten nicht klarkommt. Also wenn jemand zum Beispiel Ingo.ebel heißt, ist total doof, der heißt schon so. Aber wenn du ständig, stell dir mal vor, du hast einen Mail-Account, der heißt Ingo.ebel, dann ging die Migration von dem nicht, weil er daraus komische Sachen gemacht hat. Und dieses Programm wurde halt nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe jetzt gesehen, dass jemand das Programm auf GitHub gepackt hat und ein paar Sachen dran gemacht hat vor ein paar Wochen. Müsste ich mir das nochmal angucken, ob man es vielleicht mit dem machen kann. Mhm. Weil ich habe User, ich habe zumindest einen User auf diesem, der mit einem Punkt drin ist, und dann konnte ich den Weg schon mal mitnehmen.
Ja, ich habe sogar so ein komplettes User, also solche User mit Punkten drin, definitiv, und mehrere Domains in dem Service.
Ja.
Das heißt, mein Login-Namen auf dem IMAP ist sogar die komplette E-Mail-Adresse.
Ja. Ja gut, das ist, ja, wenn die Logins halt so sind, kannst du es ja trotzdem dann rüber kopieren, und wie du es dann mal auf der Dovecot-Seite wieder speicherst, ist ja dann wieder dir überlassen. Ob du es erst Domains und dann User drunter legst, oder ich nehme einfach wirklich srv/mail, also /srv/mail, und da liegen halt alle User mit ihrem Usernamen drin, und der ist immer Username at Domain.
Mhm. Ja.
Boah, mach mir keinen Kopf.
Jupp.
Also, warum sollte ich erst die noch nach Domains unterteilen? Macht eigentlich keinen Sinn.
Ja, ne. Du hast schon recht, was so eine E-Mail-Adresse ist ja prinzipiell eindeutig.
Ja, von dem her. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich damals die Migration gemacht habe. Ich weiß zwar noch, das habe ich mir aufgeschrieben von damals, ja. Ich habe mal so geguckt, oh, wie hast du es damals gemacht? Ich habe mir zwar lauter Schritte ich meine, Salve-Skripte musst du zum Beispiel auch migrieren. Ist auch gar nicht so einfach, dass man so an solche Sachen alles denkt. Und ich hatte mir halt nur aufgeschrieben, Achtung, Cyrus to Dovecot geht nicht, weil Punkt und so. Aber meinst du, ich habe mir aufgeschrieben, wie ich dann die letztendliche Migration gemacht habe? Das ist ein bisschen doof.
Wäre zu schön.
Ja, genau. Weißt du, da hast du schon so ein, also ich habe ja noch ein Redmine, wo halt die ganzen Tickets dann halt drin sind, und ich mir dann halt immer so, ja, was hast du gemacht oder was muss noch gemacht werden, so ein paar To-Dos und blablablub. Aber ich hätte mir aufgeschrieben, wie ich damals dann die Migration gemacht habe. Was du halt auch da machen kannst, ist bei einem Dovecot, der kann quasi als Gateway für einen anderen IMAP-Server benutzt werden, und wahrscheinlich hatte ich diesen Weg tatsächlich genommen. Also du hängst quasi einen Dovecot vor einen anderen IMAP-Server, und dann loggt sich jemand auf dem Dovecot ein, und er holt sich quasi transparent die Mails von dem anderen. Ah. Ich glaube, so habe ich es damals gemacht, aber
ganz schön sneaky, aber eigentlich auch ziemlich elegant, um das transparent für die User zu halten. Ja.
Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ja, ich bin die Woche nicht mehr dazu gekommen. Also ich habe zwar den Dovecot aufgesetzt, ihn an LDAP angebunden, und er funktioniert, und du kannst dich einloggen mit deinem Username und Passwort, hast dann aber noch keine Mails. Jetzt muss halt noch die Migration gemacht werden. Genau. Ja. Ja, so viel zum Mail-Thema. Fast so spannend wie Kalenderthema.
Sind wir schon wieder abgeschweift. Aber ja, Kalender ist ein gutes Stichwort.
Ja, wir hatten zur letzten Sendung oder zur vorletzten Sendung, wo wir dementsprechend über Kalender geredet haben, tatsächlich ziemlich viele Kommentare bekommen. Ja. Ich war echt erstaunt, dass das, man müsste ja eigentlich meinen, so Kalender, Kontakte, E-Mail ist so irgendwie so ein Thema, was geklärt ist, ja. Aber dann redest du tatsächlich drüber und kriegst irgendwie 20 Kommentare und denkst, oh, ja.
Doch noch kein gelöstes Problem.
Und die waren teilweise echt gut und ausführlich. Vielen Dank dafür. Das war cool. Hat mich echt gefreut.
Ja. Ja, genau.
Ja, und es ist eben, wie du sagst, offensichtlich nicht gelöst. Und es betrifft jeden.
Genau, ich habe leider auch noch nicht auf alle Fragen geantwortet, aber auch so ein bisschen da mitdiskutiert. Irgendwas war noch. Ah ja, müsst ihr euch mal. Ah ja, genau. Es gab noch einen. Einer, der noch einen Add-on gefunden hat für Thunderbird, bei dem man nur Card-Stuff machen könnte, wenn man das will. Weil wir hatten ja dann geklärt, dass es dass ein Thunderbird standardmäßig mittlerweile, also in einer neuen Installation, fragt er dich ja, soll ich Lightning installieren oder aktivieren? Und dann sagt man ja. Und dann kann es schon CalDAV, aber es kann halt kein CardDAV. Dann haben die Leute gesagt, ja, man kann diesen Sogo-Connector irgendwie nehmen und benutzen. Und ich habe ihn bisher noch nie verwendet, keine Ahnung. Macht tatsächlich auch, ich weiß nicht, entweder brauche ich es nicht oder mir war es nie wichtig. Also ich brauche irgendwie nicht meine Kontakte im Thunderbird, weil irgendwie die E-Mails mit den Leuten, mit denen du schreibst, die merkt er sich ja dann automatisch, die E-Mail-Adressen nach und nach. Und ja, ich habe die 100 Leute, die ich jetzt in meinem Kontakt oder in meinem Adressbuch hätte, pflege ich halt darüber nicht. Die brauche ich im Handy, ja, okay. Aber in meinem Thunderbird, in meinem E-Mail-Programm war mir das jetzt nie wichtig.
Geht mir
aber,
nicht.
Aber es gibt halt auch dediziert ein Add-on, was halt Cardbook heißt. Kann man vielleicht nochmal verlinken. Und das rüstet die CardDAV-Sachen nach. Und wer halt zum Beispiel eine Nextcloud oder was auch immer einsetzt, mit dem er seine Kontakte über CardDAV holen könnte, der könnte das auch darüber machen. Ja. Genau. Das vielleicht nochmal so als Hinweis, glaube ich, aus dem, was noch so in den Kommentaren war. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren nochmal reinlesen und vielleicht ja, auch so mitkommentieren. Ja, es waren echt viele.
Abgefahren. Einer hat noch gemeint, USB-Mount ist eine Alternative für DriveDroid. Aber ich habe mir das noch nicht angeschaut, aber ich werde es tun.
Dann mach das mal.
Ja.
Genau, also vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Kommentare und ja, ist tatsächlich kein gelöstes Problem, ja. Sollte man zwar meinen, aber irgendwie gibt es da immer noch Gesprächsbedarf. Auch wir bleiben garantiert an dem Thema dran. Also es ist irgendwie...
Kommt auch, ja auch nicht weg.
Also, ich erschrecke mich generell immer wieder über ganz viele Dinge in dieser Branche, die einfach immer noch ungelöst sind. Und ich denke so oft, so ein Kack, dass mit den Themen habe ich mich beschäftigt, als ich angefangen habe zu programmieren und Web-Skript verkauft habe. Und das macht man immer noch heutzutage im Alltag im Projektgeschäft.
Du hast Web-Skripte verkauft.
Ja, ja. Es gibt keinen Fortschritt. Es kriegt einfach alles nur einen neuen Anstrich.
Ein paar bunte Sticker drauf.
Ja, ich schlage jetzt nicht vor, man sollte das mal richtig machen. Es gab schon viele Leute, die haben das versucht und sind irgendwie gescheitert.
Ja, besonders könnte dann hinterher noch jemand um die Ecke kommen und das Wort Audio-Setup sagen.
Ja, hört das auch. Audio ist auch nicht fertig, auch immer kaputt.
Audio-Setup ist das aller
Schlimmste. Ja, und da bin ich immer froh, dass ich nur Audio mache und nicht Video. Ja, weil dann hast du noch ganz, ganz große andere Probleme.
Ja, aber wenn man sich YouTube anguckt, dann scheint Video ja zu funktionieren.
Audio funktioniert nicht, Video funktioniert nur. Nee, ist wirklich so, das ist einfach kaputt, hey.
Wie gesagt, alles kaputt. Und man kann alles kaputt machen. Also wenn es noch nicht kaputt ist, dann könnt ihr es alle kaputt machen.
Okay. Ja.
Ach, so schlimm schon, Felix.
Oh, ja.
Was? Sind wir dir langweilig, oder was? Hier. Nein. Ja, na. Nein. Kannst du nicht einfach rumgehen? Kommen wir denn da hin?
Weiß nicht.
Genau, nach Afghanistan.
Oh Gott. Tschernobyl.
Das ist ja nicht weit weg von mir.
Ja, deswegen. Geht ja.
Kommen wir zu den News, oder?
Mhm. Ja, also,
oder habt ihr noch Kalender?
Nee, Kalender. So. Ich habe jetzt auch mal Nextcloud bei mir ausprobiert, um
quasi
von Google loszukommen. Und es war nicht so ein großer Pain, das aufzusetzen in Nixos. Also ging eigentlich erstaunlich gut. Mit ein bisschen Copy-Paste-Konfiguration vom Kumpel, der das auch schon gemacht hat. Und läuft aktuell bei mir noch. Also ich habe das auf meinem Telefon jetzt noch eingerichtet mit, wie heißt es,
DuffDroid.
DuffDroid,
ja. Heißt es. Hoffentlich in der bezahlten Variante.
Ich hab's natürlich von F-Droid genommen, weil meine Freiheit wichtig ist.
Ja.
Aber dann natürlich unendlich viel Geld noch an ihn gespendet. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber er ist auf jeden Fall wert. Ihr könnt es auch bei Google.
Genau, entweder könnt ihr spenden, wenn ihr es über F-Droid installiert. ist ja auch fast ein bisschen nervig, weil es sonst jedes Mal, wenn man es aufruft, fragt, glaube ich, mittlerweile. Früher war das nicht so, aber ich habe es letztens auch mal bei jemandem installiert und da war das schon ein bisschen nervig. Aber, oder man kauft es halt über Google Play Dingsy. Ja, weiß nicht, 5 Euro oder was kostet's?
Ja, 4 Euro oder so.
Ja.
Also ist auf jeden Fall okay.
Leider ist es immer noch schade, dass Android das nicht out of the box liefert.
Das ist auch echt weird. Ich frage mich ja, also wie, was machen die denn sonst? Was können denn das Android-Telefon out of the box?
Active Sync.
Active Sync.
Ja. Deswegen benutze ich ja tatsächlich auch immer noch, also ich mache meine Kalender und Kontakte tatsächlich größtenteils über den Active Sync Server. Ich benutze ja noch einen Zarafa, beziehungsweise jetzt Copano. Der macht nichts anderes, außer ein ActiveSync-Dingsy für
Endpoint zu sein
quasi. Ja, genau. Und der hat meine Kalender und Kontakte. Wow. Und da komme ich halt mit einem iOS und einem Android-Gerät einfach so dran, out of the box, und man muss nichts kaufen. Und man muss sich nicht mit diesem komischen DAF-Protokoll rumärgern.
Also aber XML-Kram. DAF ist jetzt auch, ist ja nur ein Aufsatz auf HTTP.
Also ja, ist jetzt nicht so viel XML-Aufsatz auf HTTP. Grusel! Okay. Das sind halt die guten 90er, ja. Da hat man gedacht, man kann auch alles
mit XML machen. Ja, aber ich meine, HTML ist ja auch ein XML-Aufsatz auf HTTP. Halt nur ein kaputter. Oder?
Ja, du siehst doch, wie kaputt dieses Web ist.
Also HTML finde ich jetzt schlimmer kaputt als XML, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Das ist alles Äpfel und Birnen?
Nee, es gibt ja XHTML, was ja quasi viel mehr strukturiert ist.
Und das hat erst richtig eingeschlagen wie eine Bombe. Und
Kinder, erinnert ihr euch noch an XHTML?
Zählst du modernes HTML jetzt zu XHTML oder zu HTML? Also dieses HTML, ich mag es gar nicht sagen, 5.
Ja. Das ist normales HTML.
Das ist normales HTML, aber ja. Es ist doch nicht schlimmer als XML. XML ist eine Auszeichnungssprache für strukturierte Dokumente, ja. Aber HTML ist halt nur mal eine Sprache, um UIs zu bauen. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja gut, aber um UIs zu bauen, brauchst du ja schon ein CSS noch dazu.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass das alleine funktioniert, ja. Klar. Mittlerweile ist es natürlich das Dreigestirn.
Du brauchst ein CSS, ich habe gedacht, da braucht man nur ein Bootstrap. Was ist das denn? Dann machst du dir ein Bootstrap dazu und ja. Dann ist deine Webseite fertig.
Wollen wir jetzt diesen schönen Artikel raussuchen, wo Leute in Jahresabstand die Web-Szene aufs Korn nehmen und die ganzen Tools runterrattern in so einem Dialog, wo ein Einsteiger einen Profi ausfragt und der Profi dann nach und nach immer ausfragt, ja, und dann brauchst du noch dieses Tool und das Bild und dann musst du das alles richtig zusammenstöpseln und
cross-compilen, damit es irgendwie von less in CSS
less und sass und
genau, sass zu CSS, weil nur mit sass kannst du. Aber das ist
ja eigentlich brauchst du irgendwas ganz anderes.
Oder ich so. Sag dir, XSLT, nichts geht über XSLT. Lass uns die Welt auf XSLT aufbauen. Das ist das Beste, was wo gibt.
Beste, wo gibt's auf die Welt.
Ja.
Ich erinnere mich da an einen Prof, der uns das sehr nahe bringen wollte.
Was? Sag bloß.
Der war auch sehr begeistert davon.
Ja, ist ja, glaube ich, immer noch.
Ach ja. Beste, wo gibt.
Ja. XSLT, Leute. Wenn ihr euch nicht schon damit beschäftigt habt und denkt, JSON und sowas ist alles, was man braucht. Nein, hier. Wir machen XML und XSLT. Das kann man in alles umwandeln, sogar in PDF. Man weiß zwar nicht warum, aber XML in PDF
ist geht. Das ist eine blöde Frage.
Es geht. Und wir haben das per Hand damals gemacht. Auf dem Blatt
damals,
Papier.
Damals, als halt noch schlecht war. Ja,
genau, als man Informatik noch auf dem Papier machen musste.
Stimmt.
Ja, nach dem Motto Opa.
UML, schön auf Papier bauen.
Ja. Hast du was zu tun? XHTML5.
Nee.
Aber es wäre gut, ne? Komm, wir lassen XHTML nochmal, machen nochmal ein Revival.
Ja. Wir nennen es XXXHTML.
Das muss dann gewinnen. Das muss dann einfach gewinnen.
Wir haben den Namen, das heißt, es ist quasi schon fertig jetzt.
Ist die Domain noch frei? Moment, Private Tab.
Die gute alte Zeit. Ja. Zahn.
Ja, DNS Probe finished NX Domain. Die ist noch frei.
Mal dann.
Nice.
Grab your grab shit. Grab that shit. Yeah. Voting for one failed. Oh. Make fool.
Wie failed? Da ist wahrscheinlich der Pornblocker drin.
Ja, das kann gar nicht failen. Das kann gar nicht. Das hat man noch nie gemacht.
Das kann gar nicht failen.
Das hat er noch nie gemacht.
New.up 1. Oh Gott, er hat's kaputt gemacht.
Ja, er wollte ja für 1 voten, was es noch nicht gibt. Na klar, funktioniert das nicht.
Okay,
direkt wegkicken.
Okay, war nicht deine Schuld. Er hätte für 0 voten müssen. Aber dass die Informatik auch immer mit 0 anfangen müssen, das kann doch keiner verstehen.
So wie sich das gehört.
Du bist also schuld.
Einer muss schuld sein.
Ja, du bist schuld. Okay, Kalenderthema haben wir abgeschlossen, oder? Oder gibt's noch
vorläufig, was? Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau. Der Felix benutzt jetzt Nextcloud und ist total happy.
Brontal. Also,
aber benutzt
ich
nur Kalender?
Muss sagen, dieses Beta-Upload-Ding, das ist einfach nicht benutzbar. Ja? Das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, dieses Cloud-Ding, dieses
Beta. Du meinst in der App gleich? Direkt,
ja.
Oder?
Ja, also das ist ja totaler Quatsch einfach. Ja.
Im Browser? Oder welches?
Nee, was im Browser du? Ist okay, aber in der App auf dem Telefon.
Ah, das benutze ich aber auch ständig.
Aber das ist doch tot, also wie, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie zu 5 Bilder hochladen will, du musst dich quasi die irgendwie, ja, also ich muss die dann irgendwie auf Share drücken oder so, und dann nehme ich die Nextcloud-App oder so.
Ja, und dann wählst du das Verzeichnis und dann ist gut.
Ich habe das Auto-Upload so angemacht, mache ein Foto und dann gibt es Auto-Upload.
Also, das muss
ich will sagen, nicht, dass mein Auto hochladen wird.
Ja, das stimmt, das ist ja viel zu groß. Passt ja gar nicht mehr durch die Leitung durch. Ja, also, die
also App
habe ich jetzt nicht so.
Also ich habe es tatsächlich jetzt erst einmal probiert mit Bilder hochladen. Und das hat gut funktioniert. Also, ich habe die Bilder ausgewählt, habe sie hochgeladen und dann habe ich sie gut noch über die Web-Oberfläche dann freigegeben. Das wäre noch geschickter, wenn man das gleich auch in der App richtig machen könnte.
Ja.
Aber war gut.
Okay. Ich habe eine Zeit lang jetzt versucht, mit dieser lustigen App Cam Scanner mir direkt PDFs aus Dokumente erzeugen zu lassen, weil die haben eine recht einfache UI, dass man hier so direkt für Dokumente optimiert, die Fotos dann den Kontrast rausnimmt und so weiter und so fort und da PDFs draus macht. Nur wenn man dann das PDF in die Nextcloud schieben will, dann muss man den Umweg über den, ich habe den E-Book Droid, über den PDF-Leser gehen, weil man aus dem Cam-Scanner raus nicht direkt auf das Nextcloud sharen kann. Man muss das PDF öffnen und das dann sharen. Das ist okay. Ein bisschen hakelig. Da muss ich mich auch nochmal umschauen, ob es da nicht eine bessere Mach-mir-ein-PDF-App gibt.
Dieses Sharing, funktioniert das quasi für alle? Also kann ich das irgendjemanden an die Hand geben oder muss der einen Account haben?
Nee, du kannst für alle. Du kannst einen öffentlichen Share machen. Du kannst einen öffentlichen Share machen mit einem Passwort. Du kannst einen Share zu einer anderen Nextcloud-Instanz machen. Also zum Beispiel haben Markus und ich jetzt einen Binärgewitter-Ordner zusammen. Und wenn er was hochlädt, kommt das gleich in meiner Cloud an.
Ja.
Das ist total die Magic.
Da wollte ich dich auch noch was zu fragen. Bist du dir im Klaren darüber, wie oft das Ding pollt?
Nee.
Alle 30 Sekunden war es, glaube ich. Ich bin kürzlich über das Log gestolpert und habe mir gedacht, was zum Teufel? Da habe ich die IP aufgelöst, von der das kommt. Da habe ich gesehen, ach, der Ingo, alles klar.
Der Ingo ist das nur.
Das heißt, wenn wir uns verbinden, dann poilt es quasi 30 Sekunden in zwei Richtungen.
Mhm.
Jede Instanz, die ganze Zeit oder was?
Permanent und immer weiter.
Okay, krass. Und ich habe jetzt also zumindest 3 externe Clouds habe ich jetzt schon eingebunden. Siehst du?
Vielleicht wird es ja auch besser, wenn ich dann mal auf Nextcloud 11 aktualisiert habe. Vielleicht reden wir dann besser miteinander.
Ich habe ja jetzt geupdatet letzte Woche. Oh. Ja.
Cooles Zeug.
Also es soll ja schneller sein. Ja, manche sagen, es ist total rasant viel schneller. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Zumindest die Web-Oberfläche fühlt sich nicht schneller an als vorher.
Also die Web-UI finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ob es an meinem Server liegt. Oder
nee, ich glaube, die Web-UI ist wirklich nicht die schnellste. Also ich meine, was haben sie Geschwindigkeit verbessert, aber ich weiß jetzt gerade nicht, an welchen Teil.
Wahrscheinlich.
An was?
Gegen die Wand fahren.
Mein Basissystem reicht noch nicht aus für das Upgrade, weil die wollen ja eine aktuelle PHP-Version haben.
Okay, na gut, so. das äh, gut, ich habe es auf dem Debian Jesse. Ich hatte natürlich ein paar Probleme mit älteren Apps. Sie haben ja ihren App Store umgestellt. Vorher haben sie noch immer den von OwnCloud verwendet. Also du hattest zwar schon die Nextcloud, aber du hast immer noch den OwnCloud App Store benutzt. Und jetzt erst mit Nextcloud 11 ist es ein eigener. Der ist auch besser abgesichert. Wenn du da was in den Store hochlädst, wirst du erst verifiziert und kriegst, glaube ich, auch einen Key, mit dem du signieren musst. Und jetzt kann es halt nicht mehr sein, dass jemand sich quasi einhackt so einfach und die Version gegen irgendwas Böses austauscht. Du musstest halt zumindest auch noch die Sachen entsprechend signieren können. Also es ist ein bisschen schwieriger als vorher.
Also ich bin auch
vorher hast du einfach,
ist mir aufgefallen.
Genau, vorher hast du einfach den OwnCloud-Account gehackt und hast eine kompromittierte Version hochgeladen und dann konnte die sich jeder updaten und das war blöd. Das ist jetzt ein bisschen besser gelöst, aber ich habe halt noch so ein paar Apps, die sind leider schon lange nicht mehr so groß weiterentwickelt. Ja, war ein bisschen Pain, die anzupassen. Also insbesondere habe ich halt eine App, die mir Roundcube in der OwnCloud darstellt. Das heißt also, du kannst bei mir in der OwnCloud einfach auf Webmail klicken und siehst dann deine E-Mails direkt. Mhm. Und zwar, weil bei mir alle Logins in der OwnCloud sowieso die E-Mail-Adressen sind, kann ich das dann einfach durchreichen und dann siehst du halt gleich direkt deine E-Mails und kannst die bearbeiten. Und selbst das Adressbuch in Roundcube ist gesynkt über Carta mit dem Adressbuch, was du in deiner Nextcloud hättest.
Krass.
Ja. Genau, okay. Also wenn du da Kontakte anlegst in der Nextcloud, sind die auch in deinem Roundcube, also in deinem Webmailer
vorhanden. Habt ihr schon Two-Factor-Authentication ausprobiert für den
Nextcloud? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht angemacht, ne, weil das muss ich mir jetzt erst angucken, wo Two-Factor das dann überall. Ich hoffe nicht bei meinen Kalendern. Das fände ich ein bisschen creepy dann.
Ja, wobei Two-Factor beim Einrichten ist ja in Ordnung. Two-Factor bei jedem Zugriff ist halt too much dann.
Ja, genau. Also das muss halt einfach richtig Two-Factor, nicht shitty Two-Factor.
Ja, aber beim Einrichten, wo soll das dann abgefragt werden? Dann
ja, ganz am Anfang, wenn du ein Passwort eingibst.
Ja, du hast ja aber, also dafür müsste ja der Thunderbird zum Beispiel, wenn du da den Kalender einrichtest, dafür müsste der eine Two-Factor-Challenge implementiert haben und
das hat er nicht. Ich
vermute mal, das ist nicht der Fall.
Genau, das ist...
Das heißt, das funktioniert mit nix oder was?
Deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert, weil ich halt gedacht, oh nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Also klar, fürs Einloggen auf dem Web kann ich es total nachvollziehen. Vielleicht auch noch, wenn du halt den Nextcloud Web Client hast, also Desktop Client hast.
Den Sync Client, ja.
Genau, den Sync Client hast, dass der das wahrscheinlich auch noch kann. Bisher haben aber benutzen viele ja noch den OwnCloud Sync Client, der das dann garantiert nicht drin hat. Also wenn du noch halt, weiß ich nicht, so ein Standard Ubuntu oder, alle etwas älteren, also mein Nextcloud gibt's ja noch nicht so lange, ist ja noch nicht mal ein Jahr. Alle etwas älteren Distros verwendest, die haben halt nur den OwnCloud-Client und die sind ja kompatibel miteinander, aber in solchen Sachen dann garantiert nicht und deswegen habe ich mich da jetzt erstmal noch nicht rangetraut, auch wenn ich natürlich diese Sicherheitsfeature gut finde, man könnte ja dann auch einen YubiKey nehmen oder sowas.
Ja. Yeah.
Aber, weiß nicht, hast du einen?
Nee, aber ich guck mal wieder, ob ich irgendwo einen für billig kaufen kann.
Okay. Aber ich meine, wenn es nur fürs Web ist, dann könnte ich mir jetzt auch mal vorstellen, mal das testweise zu fahren. Auf der anderen Seite müsste ich dann halt wieder so vielen Usern das erklären oder kann man das dann nur für Gruppen machen? Das müsste ich mir jetzt anschauen.
Mhm.
Ja, dass du vielleicht nur so eine Testgruppe nimmst.
Oder dass die es selber aktivieren können. Das wäre eigentlich das Beste.
Das wäre eigentlich, wie man es will, dass die Leute es opt-in aktivieren können.
Genau, also man erklärt es den Leuten und die quasi das Verständnis haben, dass das vielleicht eine gute Sache ist, können das ausprobieren, aber auch wieder deaktivieren selber, das ist ja das Wichtige.
Ja,
und nee, das ist irgendwie shit.
Ja. Ich werde es mal auf meine To-Do-Liste machen, mir das mal anzugucken, wie das implementiert ist und ob man das halt nur für bestimmte Gruppen aktivieren könnte. Dann, ja.
Ja.
Ja, genau. Aber wie gesagt, gerade beim Up, deswegen hatte ich halt auch so lange ein bisschen gezögert, also weil ich halt noch so ein paar Apps habe, insbesondere halt die Webmail-App muss halt gehen, weil das halt da für mich ein wichtiges Feature ist, dass du halt dich in Anführungsstrichen nur in deine OwnCloud oder Nextcloud einloggen musst und halt dort im Endeffekt alles machen kannst, eben auch deine E-Mails siehst und das war halt ja eine der Apps, die halt schon eine Weile nicht mehr weiterentwickelt wurde, die aber bis Nextcloud 10 noch prima funktioniert hat. Er ist jetzt bei 11 dann gebrochen ist, aber es war zum Glück nicht so viel zu ändern, dass er wieder funktionierte. Und dann waren noch zwei andere Apps, die nicht mehr gingen. Eine, also ein Musikplayer, habe ich jetzt aber gegen einen anderen Audioplayer ausgetauscht, dass du quasi in deiner Cloud auch Musik hören kannst, wer das dann machen will. Und dann war noch eine, die ein Impressum anzeigt. Und das muss ich jetzt auch nochmal anders lösen. Schreibt man halt dann einfach hart in den Code rein.
Reingelogen.
Ja, ist dann halt so. Na gut. Das ist halt ein Impressum darstellen. Vorher war das eine kleine niedliche App, die das gemacht hat. Die wurde aber auch nicht mehr weiterentwickelt und naja.
Ja gut, aber ich meine, was soll man, also jetzt eine Impressum-Anzeige-App, ja.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, dass irgendwann alle Features quasi implementiert sind, nämlich Impressum-Anzeigen. Und dann ist es quasi abgeschlossen.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist, man denkt, das ist so einfach, aber manchmal ist es.
Wenn man halt wirklich drüber nachdenkt, dann dann kommt man von Stöckchen auf Steinchen, es ergeben sich auf einmal sehr viele Betätigungsfelder.
Zum Beispiel, dass es quasi eine E-Mail mit dem Impressum dir der schickt oder was, wenn du auf die Webseite gehst. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht so viele quasi Features vorstellen. Also vielleicht habe ich auch einfach keine Vorstellungskraft, ja, aber vielleicht haben ja die Hörer ein paar gute Ideen, was so eine Impressum-Anzeige-App alles noch so können könnte. Da würde ich mich ja freuen, wenn wir da Kommentare zu bekommen. Ja.
Und was natürlich auch funktionieren muss und was jetzt ein bisschen anders läuft als vorher, ist diese Collabora LibreOffice Online-Geschichte. Dass du halt auf eine Office-App klickst und die halt gleich intern aufgemacht wird, also in deiner Cloud aufgemacht wird und du sie bearbeiten kannst und abspeichern kannst und auch gemeinsam mit anderen dran editieren kannst. Und genau, vorher hattest du das als extra App quasi gesehen, konntest da halt anklicken, im Bereich hieß halt irgendwie Office und dann konntest du neue Dateien anlegen und auf die vorhandenen klicken und so. Da habe ich erst schon gedacht, oh, jetzt in der neuen ist es gar nicht, sieht man es gar nicht mehr. Ist jetzt aber in quasi die einheitliche Oberfläche, so wie du alle Dateien siehst, ein bisschen mit integriert worden. Also wenn du halt auf eine ODT oder eine Doc oder DocX-Datei klickst, wird die halt automatisch in LibreOffice Online aufgemacht. Und wenn du eine neue Datei machen willst, klickst du einfach das Plus an, so da wo du auch Daten hochladen kannst und so. Und da kannst du dann einfach sagen, ja, ich hätte gerne neue Tabellenkalkulationen oder sowas. Und dann kannst du halt mit Leuten gemeinschaftlich an Dateien arbeiten. Und das ist auch eine sehr coole Funktion, die sowohl in OwnCloud als auch in Nextcloud zur Verfügung steht. Und natürlich jetzt auch den Sprung auf Nextcloud 11 mitgemacht hat. Gab auch bei diesen Dingen diesen LibreOffice Online ein paar Updates. Ich hatte ewig Probleme, das richtig an den Start zu bringen, aber jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen oder so kam ein Update raus und dann lief bei mir zumindest mal alles wieder. Also die liefern es so als Docker-Container aus und da waren irgendwas war in diesem Docker-Container nicht richtig. Keine Ahnung.
Nicht richtig gedockert.
Ja, nicht richtig gedockert. Und jetzt dockert's richtig.
Jetzt dockert.
Echt froh. Also weil so eine Tabellenkalkulation, also so wie du auch so ein Google Office oder sowas benutzt. Ja, du willst halt eine Tabellenkalkulation aufmachen und mit anderen Leuten gleichzeitig schnell dran arbeiten. Und du kannst auch diesen Link kannst du zum Beispiel oder kannst du auch, ich glaube aber zurzeit nur, wenn du es in Ordner legst oder so, diesen sharen und den öffentlich sharen und du könntest dann auch andere Leute diesen Link geben und gemeinsam mit dem Arm dran arbeiten. Also die brauchen auch nicht unbedingt einen Account auf deiner.
Hast du das schon mal in eine größere Runde probiert?
Ja.
Wir könnten das ja mal experimentell als für unser Pad Ersatz nehmen.
Können wir machen. Also wir haben da im Kindergarten so eine Gruppe und die arbeiten gerade alle an einem Dokument. Deswegen.
Die Kinder? Die Kinder, nicht schlecht.
Die Kinder,
das genau. Das ist beyond Informatik als Pflicht.
Das ist
deutlich fortschrittlich.
Nächstes Level. Also ja. Wenn die Kinder das hinbekommen, Respekt, mein lieber Respekt. Also dann ist quasi die beste App. Also ja. Ich finde, so einen Punkt sollte man auch dann in alle Apps am Ende reinmachen. So, ihr gebt dieser Kindergruppe, gibt ihnen diese App und wenn die damit umgehen können, ja, dann weißt du, hast geschafft.
It's Kindergarten
oder Senioren halt, eins von beiden oder beides vielleicht.
Beides, genau. Beide Testgruppen.
Ja, doppelt Testgruppe.
Ja, so muss es sein. Ganz hart. Genau, also soweit meine Erfahrung jetzt mit Nextcloud 11. Also die Web-Oberfläche ist für mich jetzt nicht schneller geworden. Aber ja, und Two-Factor auch habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber overall die Sicherheit und ich habe jetzt auch, also die Leute hinter Nextcloud haben auch letztes Mal dieses Internet abgescannt und dann allen Leuten und so geschrieben, die irgendwie OwnClouds und Nextclouds in alten Versionen betreiben. Also falls ihr eine betreibt und ihr von eurem Provider irgendwie eine nette Mail bekommen habt mit Achtung, sie haben gehackt. Sie sind hackbar. Dann nicht wundern. Also da gab es eine größere Scan-Aktion und weil ich es tatsächlich auch für eine Nextcloud bekommen habe, dachte ja, so eine Test-Nextcloud, die dann auch irgendwo rumliegt, ist hackbar. Ja,
trotzdem wird gehackt, Mann.
Ja, aber das war dann gleich. Es kam dann gleich so eine Mail: Achtung, ihre, also von dem Provider. Achtung, hier aus diesem von dieser IP DDoS-Angriff. Scheiße, was ist jetzt los?
Scheiße!
Naja, klingt so groß reißerisch, ja. Und dann denke ich, Scheiße, was ist da auf den Server los? Draufgehen, gucken. Ist doch gar nichts. Und dann die Mail mal richtig durchgelesen. Ja, wir haben von der Nextcloud GmbH Hinweis bekommen, dass, und dann gehst du da halt drauf und denkst, ja, okay, updaten Sie bitte auf Version XY. Ich dachte, ja, super. Das ist hier erst groß ein: Pass auf, dein Server ist ganz kaputt und du bist, also ich meine, das war jetzt nicht
Teil die Schuld von einem Botnet.
Ja, so klang halt die Mail von meinem Provider. Ich habe mir gedacht, boah, Hilfe, ich muss gleich was tun, ja, dann schreckst du erstmal auf. Ihr Server ist Teil eines Botnetzes, DDoS-Angriff, bladiblub. Und dann denkst du, Scheiße, was machst du jetzt? Erstmal alles gucken, dann vielleicht runterfahren, große.
Abschalten.
Und dann ist es nur eine nicht gepatchte Nextcloud, die irgendwie noch nicht mal jemand wusste, dass die existiert. So.
Ja, das ist aber besser, dass die jetzt Bescheid gesagt haben. Ja. Sonst wäre die für immer rumgegangen.
Ja, vielleicht. Jetzt ist sie weg. Die ist halt so, war halt die erste Test. Also als Nextcloud noch neu war, habe ich mir halt mal, als ich noch selber OwnCloud benutzt habe, hatte ich die halt mal aufgesetzt und sie tatsächlich vergessen und jetzt kam man so eine Mail.
Boah, ja gut, aber Hilfe. Die kümmern sich wenigstens. Also das, ja, die kümmern sich aktiv drum, bevor sie hinterher in die Schlagzeilen kommen, Botnets aus Nextcloud-Instanzen aufgetaucht.
Ja.
Nicht unsympathisch, finde ich jetzt mal.
Gut. Also ja, super. Also problematisch war eher, wie mein Provider das an mich kommuniziert hat.
Der weiß auch nichts damit anzufangen.
Aber ich meine,
was wollen die? Naja, egal, weiterschicken.
Ja, aber doch nicht bestimmt mit DDoS. Achtung, sie sind Teil eines DDoS-Netzwerkes. Handeln Internet sie sofort.
Ding, doch, die machen schnell Panik. Ich glaube, wir reden vom gleichen Provider. Die habt da auch schon mal eigentlich einen Fehlalarm bekommen. Also die sind da auch sehr empfindlich, weil die wollen halt auch ihr Netz sauber halten, was ich auch verständlich finde.
Ja, aber dann liest man doch diese Mail und leitet das so entsprechend an den Kunden weiter. Das, wie gesagt, das, also du hast dann auch einen Link gekriegt und bist dann auf eine Nextcloud-Webseite, die dir das so ein bisschen beschrieben haben. Haben gesagt, was für eine Nextcloud-Version bei dir läuft und was die Probleme sind und auf was du gehen solltest und blablabla. Die Informationen sind ja gut. Und hätten sie das so kommuniziert, hätte ich auch gewusst, was ich machen soll. Und so war ich erstmal, oh, Hilfe. Na, meine Güte. Und hinterher habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass es so eine reißerische Mail war. Naja, gut. Erstmal Puls auf 180 bringen hier. Gut. Nextcloud 11. Next. Kommen wir zum Stallman der Woche.
Richard ist active?
Oh. Nee, Richard nicht. Es gibt Leute, die wollen ein freies Notebook. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch Stallman. Das ist doch Stallman.
Das von Stallman kaufen, oder?
Das soll ein Libre Boot X 220 geben. Also quasi ein altes Genau, ein altes Lenovo ThinkPad X220. Das war noch die letzten, wo du irgendwie diese Intel-Management-Firmware-Gedingibummi entweder nicht drin hast oder sie abschalten konntest oder sowas, ne? Ist ja das Problem. Soll halt damit LibreBoot booten. Und, ja.
Ja, also das Coole ist am X220, da gehen halt immer noch 16 GB RAM rein, ja. Das ist quasi eins von den Laptops, die das halt noch können, ja. Und wenn du ein neues Laptop jetzt kaufst, dann kriegst du einfach keins mit 16 GB.
Also die MacBook werden alle mit 16 GB angeboten.
Ja, weil die auch für riesengroß sind oder so.
Aber nicht ja, die aber MacBook, 16 GB MacBook
klein, so. Nicht die
Spot. Doch, das 13 Zoll gibt es mit 16 GB.
Warte, googeln wir
das. Ja, es gibt alle Notebooks mit 16 GB. Na, wo ist denn das?
Umgekehrt ist doch, glaube ich, gerade die 16 GB die obere Grenze dessen, was hardware-technisch für Notebooks zu machen ist. Deswegen haben das die MacBooks Quatsch. Ja auch noch nicht mehr.
Skylake kann bis 32 GB, kannst du dem da reingestopft bekommen, 64 oder so.
Ja.
Die Sache ist, dass du dann irgendwie noch ein Stück Frontside-Bus mehr bräuchtest oder so und dann geht es.
Und das braucht wieder mehr Strom und mehr Bau.
Ja, aber dann lieber ein 4K-Display reinmachen, weil das macht total viel mehr Sinn.
Nichts gegen 4K, okay? 4K ist ja, auch die nee, neue klar, Realität, haben wir letzte Woche quasi gehört. Das ist
perfekt für Ameisen. Also wenn du da irgendwie eine Packung Ameisen auf deinem Display hast, die haben da richtig Spaß. Ne?
Das stimmt.
Die aber, sehen ja immer noch keine Pixel.
Aber das X220 ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, oder? Das, ja. Was hat
ja.
Was?
Von 2012. Das ist immer das relativ einfach bei den X. Bei
der X. Ah, aha. Und was stellen die sich vor, was das dann kosten soll?
Also die
sind 1200 britische Pfund.
1200 Pfund für ein 5 Jahre alt, also hardware-technisch 5 Jahre altes Laptop.
Ich verstehe ja, nicht, also was es zwischen soll.
800 und 1200 Pfund.
Also ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, weil du kannst LibreBoot quasi, wenn das quasi ja. einmal fertiggestellt ist fürs X220, kannst du das einfach auf so ein X220 draufdrücken. Ja, und zwar mit einem FreeDOS-Boot BIOS-Updater, ja. Und ich verstehe nicht genau, was es soll. Wollen die sich damit quasi crowdfunden, dass die Leute diese Notebooks kaufen, oder?
Ja, vielleicht gibt es Leute, die auch das nicht machen wollen, aber ein freies Notebook haben wollen. Hm. Kann ich mir jetzt da kaum vorstellen.
Also ich will auch ein freies Notebook, aber ich will konkurrenzfähige Hardware. Also ich möchte halt keinen alten Scheiß kaufen dafür, dass ich ein freies Notebook habe.
Also, ja, also das aber anders geht's halt nicht. Die neuen Intel-Chips haben halt diese Management-Firmware drauf, die du halt nicht abschalten kannst, die halt mit installiert werden muss. Und ja, die ist halt nicht frei, ist halt so ein Blob. Ich habe ja auf dem Kongress ein Interview mit einem der LibreBoot Entwickler geführt. Für Radio Tux könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und der hat auch böse über EFI geschimpft und über diesen Hardware-Blob da. Der halt da drin ist in diesen Intel-Teilen, den du halt nicht so richtig loskriegst. Und ja, das ist halt der aktuelle Stand. Also ein richtiges freies Ding kriegst du halt nicht mehr. Deswegen ist die einzige Hardware, die du in Anführungsstrichen frei kriegst, halt gerade noch in so einem 5 Jahre alten Rechner drin.
Ja, aber man muss sagen, der X220 ist von der Hardware her eigentlich ein relativ cooles Gerät. Also man kann damit gut aktuell arbeiten. Der i5 ist relativ okay, also ist irgendwie zweite Generation. Wir sind jetzt gerade bei der siebten, macht ja Sinn, 5 Jahre, oder? Quasi die Intel-Grafikkarte ist natürlich so ein shitty altes Teil, aber wenn du nichts mit 3D viel Magic machst, dann ist es okay. Und die Auflösung 1366x768 ist halt Standard Laptop-Auflösung für 12,5 Zoll. Und so prinzipiell von der Hardware ist es ein cooles Gerät.
Ja, aber ja.
Ja,
also
aber
ich würde es mir halt
auch also gerade für das als Budget neu, nicht mehr auf ja, den Stand.
Nee. Also genau. nicht für den Preis. Also das X230, wenn du das jetzt gebrauchst bei eBay kaufst, ist quasi gerade der Sweet Spot, kostet 100 oder 120 Euro. Ein Jahr später, ja. Gebraucht von eBay und relativ cooles Zeug ist da drin auch. Also, keine Ahnung, kann man immer noch mehr RAM reindrücken und so. Aber X220 ist jetzt quasi schon unter 100 Euro.
Ja. Und kannst du Ende des Jahres quasi neu haben.
Ja. Ja.
Also Ende 2017 sollen die dann
ausgeliefert werden. Ich frage mich ja, ob die wirklich noch neu irgendwo herbekommen.
Ich weiß nicht, aber
die kaufen die für 100 Euro auf eBay, genau. Refurbischen die und verkaufen sie dann für 1200 Pfund.
Also das Krasse ist ja, ich weiß nicht, wie viele Leute schon bei eBay mal Laptops gekauft haben, aber die refurbished ThinkPads, die sind immer in so einem guten Zustand, auch wenn die dabei schreiben, so ja, irgendwie, da ist irgendwas gebrochen, dann ist halt wirklich nur so ein ganz kleiner Riss, was ja ganz normal ist, wenn das halt benutzt. Aber die sind sauber, die sind frisch hergerichtet und die sehen aus, als hättest du quasi ein neues Laptop gekauft.
Ich hätte trotzdem immer Bauchschmerzen. Ich rate auch Leuten immer davon auf, gebrauchte Notebooks zu kaufen.
Ich kann auf jeden Fall, wenn man ein Notebook braucht, so ein speziell fürs Reisen oder so, kann ich den Leuten nur empfehlen, das X-Notebook oder das T-Notebook von vor 4 Jahren zu kaufen. Weil das sind gerade die jetzt bei den Firmen rausfliegen. Die sind quasi alle aus Businesses draußen. Weil die halt abgeschrieben sind und die werden dann refurbished und die sind echt, echt nice. Natürlich muss man den Akku austauschen, ja, das ist klar. Aber alles andere ist eigentlich ist halt einfach cool, ja. Auch von der Qualität her sind die halt so, dass das halt nicht so plasse Zeug ist, was komplett zerbricht, sondern ist halt ein ThinkPad. Ja. Mhm. Die X- und T-Serie sind die zwei Laptops, die ich immer gebraucht kaufen würde, wenn du quasi nicht das Neueste haben willst. Ein cooles Gerät.
Na gut. Also, wie gesagt, wer ein ganz freies haben will, kann sich das mal angucken. Ansonsten schießt euch was auf eBay und tut da Liebewut drauf. Also genau, oder
Coreboot, glaube ich, gerade erst noch.
Also ja, Coreboot, genau. Liebewut ist ja auch, sitzt ja auf Coreboot irgendwie auf.
Ist ja noch nicht so weit. Ich glaube, fürs X200 gibt es gerade Liebewut erst. Das ist das Einzige, was irgendwie unterstützt wird gerade, kann das sein?
Ich weiß es nicht. Ansonsten ja. Kann man sich natürlich auch wie heißen die von Chrome? Chromebooks, oder? Chromebook?
Chromebook, ja.
Die haben ja ein Coreboot gleich an Bord, ein Scoreboot. Die booten ja mit Coreboot. Mhm. Von daher her könnte man sich auch so ein Gerät holen. Wenn man
nee, was aber dann bist du noch nicht ganz frei. Dann bist du quasi nur halb frei.
Halb frei.
Ja, weil ja Coreboot immer noch proprietäre Teile von
den genau, Dings. Er muss immer noch diese Intel-Management-Geschichte reinholen. Obwohl da letztens ja auch irgendjemand dran gearbeitet hat, irgendwelche Patches zu machen, dass man das Teil nicht mehr booten muss. Hm. Da war doch auch vor 3-4 Wochen oder so, ging da auch was durch die. Ist da was in meiner Timeline an mir vorbeigeflogen? Ich kann auch nochmal gucken, ob ich den Link raussuche.
Ja, das ist bitter. Ich muss da kurz einhaken. Dinge, die an einem vorbeifliegen, wo man dann so nur 2 Stunden später denkt, verdammt. Das würde ich gerne jetzt gerade irgendwie weiterleiten oder so. Ich unternehme mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe da schon so viel Zeit drin versenkt, zu versuchen, so Dinge wiederzufinden.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, man muss so anklicken und sich mindestens den Link dann irgendwie wegspeichern oder sonst. Oder wenn es in Twitter bei dir vorbeifliegt, kann man zumindest immer noch gefällt mir hier markieren, starren, ja. Faven, wie auch immer. Dass man es dann nur aus seinen Fachdingern raussuchen muss. Also das mache ich tatsächlich öfter mal. Dass ich das favoritisiere und dann mir den Link da wieder raushole. Weil sonst, ja, fliegt es an dir vorbei und dann ist irgendwie weg. Aber ich kann jetzt nochmal auf Coreboot. Naja, ich such's nochmal raus. Und genau.
Ja, also ich habe geschaut, man kann den auch ein X200 zuschicken. Mhm. Die Libreboot-Installation, wenn du die vom Ministry of Freedom machen lässt, vom Mini-Free, dann kostet es 600 Pfund. Und dann passt es auch wieder mit dem Preis von dem Laptop. Also quasi die Installation kostet 600 Pfund und das Laptop kostet dann halt irgendwie 300 Pfund. Mhm. Und dann ist es ja auch schon wieder okay.
Ja.
Natürlich, wenn man quasi das Geld anderweitig einsetzen will, zum Beispiel zum Kongress kommen, dann kann man sich das da halt auch machen lassen.
Ja, kostet Leute. Weniger als 600
Euro. Kostet weniger. Kostet wahrscheinlich eine Mate, wenn du ein netter Typ bist.
Ja. Ach ja.
Naja, aber ist ja auch schön.
Gut. Kommen wir zu Let's Encrypt.
Jo.
Oder?
Was, sind wir schon da durch alle Sachen durch?
Es hat ja keine News reingetragen.
So, nee, es war ja auch, wir haben ja gute News. Beste
News. Genau. Die eine News quasi.
Und der Rest ist halt alles Fake News. Ja,
klar. Fake, genau. Sind alternative Fakten.
Darüber reden wir nicht. Ja. Darüber reden wir nicht.
Nee, da selektieren wir, da sind wir ganz klar der Filter.
Ja, Genau, wir sind eure Filterbubble.
Der Peter war eure Fake News.
wir sind der Injector für eure Fake News. Wir faken euch.
Und um das sicher zu tun, schwenken wir auf Let's Encrypt, weil Start-SSL ja nicht mehr sicher ist.
Ja, das ist das Problem. Also ich habe letztens dummerweise mal so halb auf ein Chrome 57, glaube ich, geupdatet und plötzlich waren alle meine Seiten kaputt. Und ich denke, oh Gott. Sind zwar noch ein paar Wochen hin, glaube ich, bis Chrome 57 irgendwie fertig ist und wirklich rauskommt, aber spätestens dann tun halt alle Start-SSL-Zertifikate nicht mehr, also wirklich alle, außer du bist irgendwie in den Top 1000, 2000 Webseiten. Ich verstehe es auch nicht, weißt du, die Top 1000 Webseiten sind wir wieder ausgenommen. Weiß auch nicht, wie sie die dann hart in den Code reinschrauben. Ich weiß nicht, was das alles soll. Nee,
die Top 1000 besten Zertifikate sind ausgestellt dieses Jahr für Google auf Platz 1.
Ja, dummerweise ist Radiotux und sowas nicht dabei unter den Top 1000. Ich weiß, wir schaffen es nur gerade knapp nicht da rein. Und deswegen ging dann auch die Webseite nicht mehr. Ich denke, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, also Start-SSL wird im nächsten Chrome kommt jetzt rausgekickt. Ich glaube im nächsten oder übernächsten Firefox auch. Und dementsprechend musste ich mich jetzt wohl oder übel doch nochmal mit Start-SSL anfreunden. Und ich will da so ein bisschen mal sagen, warum ich da immer noch so drunter leide. Also Leute sagen, ja, ist doch kein Problem, wenn du halt Certboard installiert ihn halt, hol die Zertifikate, klick gut ist. Ja, wäre schön, wenn das alles so einfach ist. Aber bei sehr vielen V-Servern, die alle unterschiedliche Dienste haben, ist es halt leider nicht so. Klar, wenn du jetzt nur Webserver betreibst, ist es noch relativ easy. Aber ich hatte halt vorher Wildcard-Zertifikate. Das heißt also, ich habe für, weiß ich nicht, die 10 wichtigsten Domains, die ich halt so habe und wo ich drüber dann halt verschiedene Dienste darunter habe. Mail, FTP, Jabba und hast du nicht gesehen, habe ich halt ein Zertifikat gehabt, was ich halt überall verwendet hatte. Und das Konzept geht dann halt bei Let's Encrypt nicht mehr. Was man dann halt machen kann, ist bei Let's Encrypt zumindest, dass du SAN-Zertifikate benutzt. Das heißt also, dass man mehrere Subdomains in ein Zertifikat packt. Das geht. Der Nachteil ist natürlich, du musst es immer noch auf einem Server haben, also die Domains müssen alle auf einen Server zeigen und nur auf diesem Server kannst du halt dann das Zertifikat erzeugen und müsstest es dir dann eventuell nochmal woanders hin kopieren und auch das, ja, ist irgendwie nicht so schön. Klar, kann man machen, wenn es halt nicht anders geht, dann muss man das halt so tun, das Zertifikat halt da erzeugen und dann woanders nochmal verwenden. Teilweise mache ich das jetzt so, also ich habe dann ein größeres SAN-Zertifikat genommen, bei dem halt viele Sachen drin stehen. Zusätzliches Problem ist halt, dass ich einen DAF-Card einsetze und einen Postfix einsetze und DNSSEC benutze und auch Dane benutze. Und das ganze Prinzip von Dane funktioniert ja so, dass man Records im DNS veröffentlicht, die halt den Fingerprint des Zertifikats abbilden. Jetzt ist irgendwie ungeschickt, wenn sich das alle paar Tage ändert oder gefühlt alle 90 Tage dein Zertifikat sich ändert, weil du dann den Fingerprint ändern musst und den solltest du halt immer vorher ändern, bevor du das Zertifikat änderst. Ja, also DNS ist ja so, dass du so eine Time to Live hast und dann muss ich das ja natürlich immer alles in die Welt verteilen. Das heißt also, wenn jemand mein Zertifikat checkt, ich kann zwar mehrere Fingerprints eintragen und sagen, hier die 5 Fingerprints, wenn du dich gegen den Mail-Server connectest, die sind halt alle gut. Wenn da ein Zertifikat rauskommt mit einem von diesen Fingerprints, dann ist das, dann passt das schon. Aber ich kann halt nicht quasi das Zertifikat wechseln und dann den Fingerprint eintragen, weil es sein kann, dass noch irgendwelche gecachten DNS-Server das alte hätten und dann kommt die Mail halt zu mir nicht durch, weil wenn jemand Dane tatsächlich verwendet, würde es einen Fehler verursachen und die Mail würde halt gar nicht erst zugestellt werden. Deswegen ist es, ich setze mal einfach so schnell Let's Encrypt ein, nicht so einfach möglich.
Außer man hat natürlich keine Vergangenheit, die man mittragen muss. Und man kann quasi Sachen frisch und neu machen.
Dann hast du immer noch das Problem, wenn du Dane einsetzt, dass du
ja,
den Record im DNS veröffentlichen musst, bis sich dieser DNS-Record über die ganze Welt verteilt hat und du erst dann das Zertifikat wechseln kannst. Ja, also das geht nicht weg. Es gibt auch dafür eine Lösung, aber mach erstmal deins.
Ich habe Let's Encrypt ja bei mir auch im Einsatz für die ganzen Webserver und die ganzen Subdomains und so.
Genau, aber du hast nur Webserver und Subdomains.
Ja.
Ja, genau. Also der Teil ist mit Let's Encrypt echt einfach zu lösen. Ja. Nur Webserver, super Sache, funktioniert, draußen Welt, super. Ja. Kein Problem, habe ich jetzt auch mehrfach gemacht. Alle Webserver, die ich benutze, habe ich jetzt letzte Woche auf Let's Encrypt umgestellt. Gut, du musst natürlich immer dran denken, dass du dann halt noch einen Cronjob fährst, der halt dann alle 90 Tage das Zertifikat wechselt. Das ist kein Problem. Ja, also der Teil ist geritzt, funktioniert super, danke. Aber trotzdem sag mal jetzt noch deine Lösung für Nixos.
Ach so, genau. Für Nixos ist es wirkt nur drei Zeilen oder eigentlich nur eine Zeile, die man quasi zu seiner Nginx-Konfiguration dazu macht und dann macht Nixos alle andere Magic dazu und dann hast du ein Zertifikat, was funktioniert, einfach so kostenlos dabei.
Okay.
Und das ist schon echt super, super.
Also du installierst quasi ein Nginx und der macht dir dann schon ein Zertifikat.
Also bei Nixos ist es ja so, du konfigurierst dein System. Und was du dafür für Software brauchst, das wird an einer anderen Stelle gelöst und du kümmerst dich quasi nicht darum, dass du ein Nginx installiert hast, sondern sagst nur, ich hätte gerne ein Nginx mit folgender Konfiguration und dann quasi der Rest, also diese Installation und von den ganzen anderen Krempel, was man dafür braucht, das wird dann von Nixos quasi für dich gemacht.
Okay.
Und das ist halt der Unterschied zu anderen Distributionen, wo du sagst, okay, ich installiere mir jetzt erstmal ein Stück Software und dann konfiguriere ich die. Bei Nixos sagst du halt, ich hätte gerne einen Webserver mit folgender Konfiguration. Und da ist es noch nicht mal wichtig, dass es ein Nginx ist, sondern nur, dass es quasi dass nur ein Webserver ist. Hier in dem Fall ist es halt Nginx. Aber das ist quasi quasi der nächste Schritt. Quasi das auch keine Cronjobs einrichten, weil das ja auch dann von der Nixos-Konfiguration für dich gemacht wird. Es wird alles quasi eingerichtet. In der Zeile quasi Enable Acme. Und dann bam.
Black me und dann Star.
Und dann go.
Okay, das passt soweit. Ja. Genau, also ich habe wirklich nur Schwierigkeiten tatsächlich, die größte Schwierigkeit, und es ist jetzt bei mir auch noch nicht fertig deployed, für den Mail-Server-Teil. Und nach längerem Recherchieren, auch auf der Dane-Mailingliste, geht's gerade so ein bisschen ab mit Let's Encrypt und also gibt mehrere Leute, die halt das Problem irgendwie tatsächlich haben. Also verschiedene Lösungsansätze und ein interessanter ist, du kannst bei Let's Encrypt tatsächlich Zertifikate erstellen, die immer aus derselben CSR generiert werden. Also du kannst ja einen Key quasi generieren, für diesen Key einen Certificate Request machen und dann wird halt auf Basis dieses das Zertifikat generiert. Und das kann Let's Encrypt auch, also du kannst quasi immer vom selben Key ausgehen, dir ein neues Zertifikat, eine neue Laufzeit generieren und dann bleibt lustigerweise der Hash für diesen Dane, also für diesen TLSA-Record gleich.
Ja.
Und dementsprechend, das solltest du natürlich nicht für alle Ewigkeit machen, ja, also du solltest jetzt nicht die nächsten 30 Jahre immer denselben Key benutzen. Und nur das Zertifikat austauschen. Irgendwann sollte man auch mal den Key tatsächlich wechseln, weil ja, hatten wir ja auch gerade.
Macht man ja so.
Ja, naja, auch SHA-1 ist ja jetzt schon mal kaputt. Wer sagt nicht, dass andere Verfahren dann auch demnächst mal kaputt sind.
Ja.
Also irgendwann sollte man natürlich auch seinen Key mal austauschen. Aber das ist zumindest ein Verfahren, wo du jetzt sagen könntest, okay, ich kriege zwar immer ein neues Zertifikat mit neuer, längerer Laufzeit, aber zumindest der Fingerprint, den ich im DNS hinterlegt habe, der passt halt trotzdem dann immer noch. Mhm. Und das ist jetzt eine Methode, die man, die ich wahrscheinlich gehen werde. Dummerweise kannst du bei diesem Certbot das zwar für ich will ein neues Zertifikat haben, auslösen mit der dieser CSR-Option. Was es aber nicht gibt, ist mit diesem Renew-Command. Ja, wo er durchgehen würde, gucken würde, ist das Zertifikat, muss es erneuert werden? Ja, nein. Das bedeutete jetzt, dass ich bei meinen Tests das leider so oft gemacht habe, dass dann Let's Encrypt irgendwann gesagt hat, ey, ja, nee, tut mir leid, ich stelle jetzt keine neuen Zertifikate mehr aus. Und ich habe halt immer so weiter meine Optionen verbessert und so und war schon fast fertig.
Und schon fast fertig.
Ja, und jetzt sagt er mir, nee, du darfst nicht mehr. Es gibt so viele Zertifikate dafür. Ich habe jetzt also irgendeine von diesen Grenzen erreicht und habe es jetzt deswegen noch nicht deployed. Ich muss jetzt mal warten, bis ich weiß nicht, nach welchem ja, ich habe dummerweise nicht gegen den Testserver getestet. Der Chat sagt,
wie man das normalerweise hätte machen sollen.
Ja, genau. Warum testest du nicht gegen den Testserver? Ich habe das gegen den richtigen, weil ich ja dann auch gedacht habe, okay, ich bin gleich fertig, ja? Ich bin gleich fertig. Nur noch fünf. Aber dann ist mir halt alles ausgefallen, okay, es ist nicht, er nutzt halt nicht das Renew-Command. Also er guckt halt nicht wirklich, müsste das überhaupt neu gemacht werden? Sondern er issued wirklich immer Neues und dann hast du irgendwie 7-mal Zertifikat darum liegen und dann halt also halt irgendwie gesagt, nö, tut mir leid, stell dir keins mehr aus. Boah, und jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt warte ich mal ein paar Tage und dann gucke ich mir das alles nochmal an und wenn es dann funktioniert, dann werde ich das so deployen.
Ja.
Und dann habe ich auch mein Mail-Server mit Dane, DNS-Sec, allem Pipapo.
Also schön. Und dann machst du natürlich einen Blogpost, damit alle Leute das genauso auch machen können wie du.
Nix, ich podcast.
Was?
Ich rede jetzt im Podcast drüber und sag, es geht so.
Dinge, die über Text auffindbar sind, sind manchmal sehr, sehr nützlich.
Ja, ich kann ja Text zu Speech, andersrum.
Speech-to-Text.
Hey, Auphonic hat jetzt eine Funktion, wo das gemacht wird.
Ja, das mal ausprobieren. Wenn du damit gut nachvollziehbare technische Dokumentation erzeugen kannst, dann kannst du sehr reich werden.
Ja, nee.
Irgendwohin einfach doppelklicken und dann läuft das, oder?
Ja.
Sehr schön.
Nee, im Endeffekt habe ich ja die Blogartikel, die mir jetzt bei dieser Lösung geholfen haben, verlinkt. Es hat also schon mal jemand aufgeschrieben. Wie gesagt, es werden gerade auf der Mailingliste werden noch andere Vorschläge und Skripte und sowas verfeinert. Vielleicht kommt da auch noch eine bessere Lösung raus. Aber die aktuelle Lösung, wenn man tatsächlich Dane benutzen möchte und Let's Encrypt Zertifikate, dann ist this the way to go. Das heißt, einen Key erzeugen, daraus einen CSR generieren und dann immer mit diesem sich neue Zertifikate bei Let's Encrypt holen, weil dann ändert sich dieser Fingerprint, den man in den DNS eintragen muss, nicht.
Okay.
Ja.
Yep.
Jetzt wissen es ja alle.
Jetzt
weiß das Internet es ja.
Nächstes Problem, ich habe ja auch einen XMPP-Server, das heißt also ein Prosody, einen Java-Server und das ist jetzt noch so gleich mal mein Mimimi. Da habe ich dann natürlich auch Let's Encrypt deployed, weil, wie gesagt, muss man ja jetzt quasi überall auch da bisher Start SSL und das Zertifikat läuft bald ab und eins zu erneuern lohnt sich ja nicht, weil warum sollst du jetzt bei Start SSL nochmal Geld in den Rachen schmeißen, wenn die es irgendwie nicht gebacken kriegen.
Wenn die doof sind, ja.
Eine neue Lösung, also ich meine, sie hatten ja jetzt auch genug Zeit, ja, sich irgendwas zu überlegen und dich vielleicht doch nochmal mit Mozilla und mit Google irgendwie auf eine Lösung zu einigen, was weiß ich, dass halt eine komplette neue CA aufbauen. Ich weiß, es klingt jetzt so, ja, macht man mal schnell, relativ einfach, aber da findet halt irgendwie gar keine Kommunikation statt und ich sehe halt, ist deswegen auch nicht ein, da jetzt nochmal Geld reinzuschmeißen. Also meine Zertifikate laufen Ende März alle aus, die ich bisher erstellt habe. Deswegen, ja, macht mal auch gleich den Prosody mit. Da hatte ich dann erstmal das Problem, dass der Prosody natürlich mit anderen Rechten läuft als Root und deswegen er das Zertifikat nicht so einfach lesen konnte, was halt Let's Encrypt einfach mal oder das Zertbot halt generiert. Ja, gut, das kriegt man auch relativ einfach gefixt, Aber es war auch erstmal sowas, hä, wieso geht das jetzt nicht? Ging doch vorher, ah ja, blöd. Aber ich meine, wofür gibt's Google und Co., beziehungsweise, wie heißt meine Suchmaschine? DuckDuckGo, genau.
Wie heißt die nochmal?
Ja, das ist da, wo meine Seite sucht, weil ich weiß nicht, weil DuckDuckGo heißt das Ding. Das ist halt das Ding mit der Ente da, wo Ente oben steht, wir verfolgen sie nicht.
Oh, das ist aber nett, dass die das dazu schreiben. Ich meine, würden die uns anlügen? Ich denke nicht.
Nee, genau, die machen das nicht. Genau, und also das mit dem Rechteproblem war noch relativ einfach geklärt, aber komischerweise ist, ich habe jetzt ein paar Server-to-Server-Kommunikationen, die halt irgendwie dieses Zertifikat nicht überprüfen können und deswegen die nicht zustande kommen. Also ich kann jetzt mit ein paar Leuten nicht mehr reden, weil aus Gründen, die das jetzt nicht mehr zustande kommen. Vorher mit dem Start-SSL-Zertifikat war das kein Problem.
Alte jetzt, Krypto wahrscheinlich.
Ja, entweder...
Ich wollte gerade sagen, alte Krypto, das kommt mir bekannt vor. Es gab kürzlich auch auf einem Mail-Server das Problem, dass da die Krypto modernisiert wurde und auf einmal ganz viele E-Mails nicht mehr ankamen, weil andere Mail-Server noch keine moderne Krypto können.
Ja, ja, also ich kann mich auch noch erinnern, dass das, als wir hier auch dann auf von einem SHA-1 auf einen SHA-256-Zertifikat geupdatet haben, dass dann auch tatsächlich so ein paar alte Androids plötzlich nicht mehr auf unseren Mail-Server kamen.
Ja, ja, erinnert mich so ein bisschen an die Shellshock-Deployment-Systeme.
Aber ich meine, wir hatten schon ein SHA-256-Zertifikat und das neue ist jetzt auch, also entweder ist halt auf der Gegenstelle, kann der irgendwie dieses Let's Encrypt-Zertifikat nicht richtig verifizieren oder ich weiß nicht, was da los ist. Also es wundert mich jetzt schon. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mehrere Fehlermeldungen in meinem Prosody-Log, was sagt, nö, geht nicht oder Connection Timeout oder halt wirklich Key-Error, bloody-blub.
Ja. Ich denk, hä? Einfach die Leute anschreiben, sagen, dass sie doof sind.
Na super. Ja, klar, super, kann man machen. Aber es ist halt trotzdem nervig, weil es vorher ging.
Hm, das stimmt.
Das ist immer so mein Mimimi, dass jetzt bei unserem Java manche Verbindungen einfach tot sind, weil ich von Start-SSL auf Let's Encrypt gehe. Ich pragere das an und schiebe das Let's Encrypt in die Schuhe. Ihr seid doof. Hm. Ja, ich wollte nur sagen, es ist, wenn die Leute immer sagen, hier, ist so einfach, mach doch mal schnell. Es ist nicht so einfach. Es geht an so vielen Stellen kaputt und dann noch an Stellen, wo du nicht mal dran denkst, dass es kaputt geht, ja? Ich sage einfach, ja, schnell Zertifikat deployen. Ja, scheiße, Leserechte, Zertifikat passen nicht, gut. Zack, 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 Neustart, Booker, super, kannst dich wieder einloggen. Und dann siehst du plötzlich in deinem Client, ja, nee, geht der, die, Der eine Benutzer ist nicht mehr erreichbar, weil kaputt. Also mein Guardian sagt mir jetzt bei so zwei Leuten, ja nee, die kannst du jetzt nicht mehr erreichen. Server-to-Server-Connection failed. Ich denke mir, hä?
What? Vielleicht sind aber auch einfach die Server, wo die draufhängen, doof. Und gar nicht mal Let's Encrypt.
Ja, haben sie vielleicht nicht geupdatet. Keine Ahnung. Ja, kann ich jetzt mal anschreiben und sagen, du, update mal deinen Server.
Check das mal,
mach doch mal. Ja, tatsächlich, der HDM-Server und mein Server reden noch miteinander. Immerhin. Also die Messi gibt's immer noch.
Beste Freunde quasi.
Die sind quasi beste Freunde. Oh. Ja, es kann schon sein, dass vielleicht die CA einfach, weiß ich nicht erkannt wird und deswegen die Verbindung nicht zustande kommt oder es tatsächlich modernere Krypto jetzt braucht. Naja. Das war jetzt auf jeden Fall nochmal Mimimi, Let's Encrypt und Prosody. Ach, Stress. Ach, nee. Stress. Gut. Habt ihr was zu heulen? Nee. Ist euch nichts widerfahren die Woche?
Doch, bestimmt.
Ist ja nicht. Zu viel.
Zu viel?
Zu viel.
Ach, ihr macht doch da drüben nur Party.
Ja, jetzt ab heute. Aber jetzt ist einfach mal den Frühling willkommen heißen.
Ja, ja.
Der auch hier direkt mal mit einem Frühjahrssturm einsetzt.
Ja, heute Nacht gut alles festhalten.
Ja, hier windet's schon ordentlich.
Na gut. Ja, nee, ich glaube, es ist gut.
Nee.
Man muss nicht immer so viel weinen. Es ist auch schön, mal quasi keine Trauer zu haben.
Mhm. Gut, genau. Also du bist im Reinen mit dir, na dann.
Mit allen Sachen.
Dann Laserfo.
Ja, ich habe was mitgebracht. Wow. Und zwar aus der Web Frontend-Schiene. Ein Artikel, wo jemand die Reasons Why I Moved from Angular to React auflistet. Und ich habe es mitgebracht, gar nicht mal, weil ich React jetzt schon total pushen möchte, sondern weil ich es einfach mal sehr interessant finde, dann auch so dieses Abwägen nachzuvollziehen. Und wenn das jemand so deutlich darlegt und so schön auflistet und ausformuliert, ist gut zu lesen. Und es macht deutlich, wo dann auch die Unterschiede liegen, was dieses React eigentlich so fundamental anders macht als Angular. Insbesondere als Angular 1.
Schön.
Wenn man Spaß oder wenn man Interesse für Webdevelopment und UIs im Web hat, ist es definitiv lesenswert.
Okay.
Okay, cool.
Dann Pix.
Habe ich auch einen. Auch aus der Web-UI-Schiene. Und zwar geht es dabei um Icon-Fonts. Wenn man mit Icon-Fonts arbeiten möchte.
Hatten wir nicht schon letztens Icons, die alle zu blau waren oder so?
ja, ich habe es mit Icon. Aber das andere, das war ja ein Usability-Ding. Und jetzt geht es um Icon-Fonts und dann kriegt man so eine Font-Datei vorgesetzt und sagt hier, werte die doch mal bestmöglichst aus. Und dann sucht man die Möglichkeit, alle Icons, die in diesem Font drin stecken, schnell zu sehen. Und dafür gibt es eine kleine nützliche App, die nennt sich Character Map. Da lädt man dann den Font rein und die stellt einem dann im Browser alle Fonts, die in diesem Icon-Font drin sind, da. Also eigentlich alle Fonts, alle Icons, die dort drin sind. Das ist schnell, unkompliziert, er lädt auch nicht tatsächlich was hoch. Jupp, sehr praktisch.
Okay, alles klar.
Okay.
Hightech.
Ja, gut. Dann.
Diesmal bring ich auch was zum Pick. Ja, ich hab diesmal ein bisschen verkackt.
Boah, jetzt brummt's schon wieder. Nicht die Hand auflegen.
Nee, nicht die Hand wegnehmen.
Ich habe eine Sache, hatte ich jetzt noch bei den Vorschlägen gerade gesehen. Ich war der Einzige, der die Sache reingeschrieben hat. Nett. Und zwar, weil wir ja vorhin auch schon bei Coreboot waren. Es gibt jetzt, also UEFI ist kaputt. Und es gibt jetzt Trojaner Ransomware, die sich in dein EFI einhackt und sagt, muhahaha, du bist kaputt.
Ach so, aber das ist dann quasi so ein wie heißt das, so ein Plugin oder so? So ein UEFI-Plugin, das dann mit reingeladen wird, oder? Oder wie funktioniert das?
Das ist eine gute Frage. Also, genau.
Also, die Sache ist ja auch, dass das mit den aktuellen, also ab X240 zum Beispiel, geht das ja auch wieder nicht mehr, weil die dann quasi den Code-Signing machen und dann kannst du quasi dein EFI nicht einfach mehr so updaten, so wie du es früher gekonnt hast.
Ja, also auf jeden Fall ist EFI leider auch kaputt. Also, ja, wie gesagt, ich hatte ja länger Zeit dann auf dem Kongress halt mit jemandem geredet und der hat auch gemeint, ach ja, also da wäre mal die Chance gewesen, sich irgendwie hinzusetzen und mal alles richtig zu machen, nachdem ja die BIOS dann schon machen, irgendwie kaputt waren sozusagen und halt nicht mehr richtig weiter entwickelt wurden, sich da mal hinzusetzen und irgendwas ist so sicher zu machen, dass es und ist so gut zu machen, dass es schön funktioniert. Stattdessen ist es ja irgendwie ganz kaputt gegangen.
Ja.
Und jetzt haben wir halt wieder so BIOS-Trojaner und du denkst dir, oh mein Gott. Und nachdem ja auch irgendwie auch Hersteller schon EFI so kaputt gepatcht haben, dass man irgendwie danach nicht mehr Linux ausführen konnte oder es danach gar nicht mehr gebootet ist und du dir noch denkst, ja, what could possibly go wrong next? Ist schon
ein bisschen shit, ja.
Ist schon echt traurig. Und du hast jetzt so als User da auch nicht wirklich die Möglichkeit, dich dagegen zu schützen, oder? Kann man sein EFI so einstellen, dass da gar nichts reingeschrieben wird? Ja, auch blöd, weil brauchst du dann eigentlich hier.
Ja, doch, also wie gesagt, die aktuellen machen das, die aktuellen Laptops machen das halt so, dass
und
du
machen, dein EFI BIOS
nicht mehr verkribbeln kannst.
Okay, und wie machen wird denn BIOS-Updates gemacht? Also dein Windows könnte auch kein BIOS-Update mehr machen.
Doch, die haben quasi Code-Signing und verifizieren die Signatur von dem EFI, von dem neuen, was du da drüber flashen willst.
Mhm. Mit char 1.
Ja, wahrscheinlich mit Charles, so wie sich das gehört hat. Aber das, ich glaube, ja, wahrscheinlich, ja.
Genau.
Genau, und soll. Das funktioniert halt, genau, also es gibt dann so ein, in deiner Management Engine, wenn du quasi, beziehungsweise in deinem Frontside Bus, hast du dann ein Zertifikat gegen das, beziehungsweise so eine Checksum, gegen die gecheckt wird, ob das okay ist, also gegen das Zertifikat quasi, von dem, was signieren darf. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dein BIOS zu updaten, aber halt nur, wenn das von deinem Laptop-Provider kommt. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen blöd wieder, weil man wieder nichts machen kann. Zum Beispiel kannst du da nicht einfach Core Boot oder so drauf machen. Das geht dann nicht mehr. Aber na gut, ein Tod muss man halt immer sterben.
Hm. Ja, und? Aber es wird nicht besser. Gefühlt wird es nicht besser.
Gefühlt wird es nicht besser, aber wird halt anders kacke.
Das ist das Schlusswort für diese Sendung. Es wird halt anders kacke. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Wird nicht besser. Ja. Aber alle, die da im Rheinland oder sonst wo sind, können ja jetzt Party machen, sich besaufen, Kamelle fressen.
Kamele? Gibt's da Kamele?
Du, und du hast so viel tiefen Kulturrespekt, das ist unglaublich. Ja.
Und dementsprechend seid ihr alle froh und dann wird es da ja auch besser, sozusagen. Und
ja, hier scheint bald die Sonne, wenn der Frühjahrssturm durch ist. Hier ist dann hier richtig schön Frühling.
Genau, also habt ihr zumindest 4 Tage, 5 Tage, also egal, bis Mittwoch, bis nächsten Mittwoch.
Ja, an einem schönen Mittwoch ist alles vorbei.
Habt ihr Spaß und sauft euch eure Probleme weg. Und bis dahin ist dann auch alles gut und dann kommt der Alltag wieder.
Probleme waren nie da.
Aber mit sehr viel mehr guter Laune.
Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Oder auf dem Karnevalsumzug.
Ja. Auf dem Straßenkarneval, definitiv. Ah. Gute Laune everywhere.
Und wenn euch das alles nicht anficht, wie Felix und mich, dann...
Könnt ihr in Hackerspace gehen oder so.
Genau, macht was Sinnvolles mit eurem Leben.
Genau, könnt ihr auf Let's Encrypt umstellen.
Oder so. Ja, genau.
Euer Dane Super Bonus Setup. Ungefähr so.
Ja, genau. Habt Spaß. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.